Schauen Sie bitte in das Licht hier. Sie hören jetzt Ihren Lieblingspodcast und schreiben nachher direkt einen Kommentar auf sneakpod.de. Und damit herzlich willkommen zur 684. Ausgabe des Sneakpods. Wir sprechen heute über Man in Black International. Mit mir hier Agent B. Das ist Robert Krüger. Und neben ihm, das ist Agent C, Christoph Perner.
Guten Abend. Und präsentiert wird uns der heutige Film von dem vieräugigen Stefan Giesbert.
Howdy! Das war eine seltsame Figur, oder?
Ja.
Also, nicht jetzt sein Charakter, aber diese zwei Augenpaare übereinander zu sehen.
War ziemlich cool.
Das so, hat ja. Mich ziemlich schwindlig gemacht.
Ja, stimmt. Ja, wir haben Man in Black International gesehen. Also den neuen Man in Black Film. Du hast ihn uns vorgeschlagen.
Ja.
Und deswegen musst du auch die Zusammenfassung machen.
Ich freue mich sehr.
Um was geht's?
Es geht um Molly Wright, gespielt von Tessa Thompson. Sie erlebt als Kind mit, wie ihre Eltern irgendwie geblitzdingst werden und rettet dabei ein kleines außerirdisches Wesen vor den Men in Black und bewirbt sich halt Jahre später sehr geschickt bei den Men in Black. Also sie hat eine gewisse Obsession damit und wird dann auch als Agent auf Probe eingestellt und nach London geschickt, wo sie mit Agent H, gespielt von Chris Hemsworth, irgendwie in einen Club geschickt wird, um Vungus, einen Außerirdischen, während seines Aufenthalts auf der Erde zu beschützen. Ich lasse jetzt mal die ganzen Rassen weg, weil ich die eh alle vergessen habe, wie die Außerirdischen alle heißen. Leider geht der in einem ziemlich spektakulären Gemetzel drauf und gibt aber kurz vor seinem Tod M noch einen Gegenstand. Und jetzt müssen die beiden sich halt auf den Weg machen, die Hintergründe zu erfahren und zu schauen, wer wie wo was da vorhat. Ja, habe ich so richtig zusammengefasst. Hast du den gleichen Film gesehen wie ich?
Gut, dass du es nochmal zusammengefasst hast. Alles, was du jetzt erzählt hast, hatte ich wieder vergessen.
An was hast du dich denn erinnert?
An nicht sehr viel, muss ich gestehen. Ich erinnere mich noch an die beiden Hauptdarsteller, die ja lustigerweise beide auch schon in Thor miteinander gespielt haben.
Aha,
in einem dieser Thor-Filme, ich kann die mittlerweile nicht mehr auseinanderhalten. Und ich kann mich erinnern, dass wir, als der Film fertig war, die Theresa sagte so, ja, ist auch nicht schlechter als der alte. Und ich dann meinte, ja, stimmt, sowas Ähnliches habe ich auch gedacht. Aber es ist nichts übrig geblieben von dem Film. Also es ist so, ja, da bin ich jetzt schon fast beim Fazit, es war so nette Man in Black Unterhaltung, aber so richtig Hand und Fuß hatte das nicht. Also es war so nette Berieselung. Also gerade dieses, wie du gesagt hast, dass sie versucht, die so etwas obsessiv in die Man in Black Geschichte da reinzukommen. Ja, das war lustig und so. Aber irgendwie, also, das ist echt das Story-roter Faden, also.
Es war so beiläufig erzählt, vieles,
das,
gell?
Völlig, ja, es war komisch. Ja. Ich will jetzt, gut, dass du es erzählt hast, jetzt habe ich es auch wieder parat. Ich weiß jetzt aber schon wieder nicht mehr, wie es weitergeht. Ich weiß, dass noch mit vielen riesigen Waffen rumhantiert wurde, aber das ist ja auch üblich bei Men in Black.
Ja, die werden ja immer größer und lustig aus Autos gezogen und so.
Ja, muss ich sagen, gerade die Szene, die fand ich so ein bisschen. Den Bob können wir übrigens reinholen. Hast du es gesehen?
Nee.
Ja, hol ihn mal rein.
Okay.
Gerade diese Szene mit dem Auto, das war so, ja, ich hatte so das Gefühl, den Gag gab es damals schon. Wahrscheinlich gab es den auch damals schon. So, ich brauche eine Waffe. Okay, dann Autospiegel, sagt er zu ihr. Dann geht sie zum Autospiegel, fragt sich, ja, wie soll ich jetzt mit dem Autospiegel werfen und so. Und zieht dann den Autospiegel aus dem Auto und dann ist halt da eine Waffe dahinter. Und ja, dieser Gag an sich, okay. Und dann macht er den aber gefühlt noch drei oder viermal. So,
ja,
als die Waffe dann leer
ist. Da noch und genau.
Genau, noch Auspuff und noch Radkap und so. Und ich so, ey, komm, echt jetzt? Den gleichen Witz vier oder fünfmal? Was soll denn das? Also, ja, okay, die Waffen werden halt immer größer, aber also das fand ich irgendwie komisch, was, ja. war nicht so meins.
Nee. Schade. Also mir hat's richtig gut gefallen. Ich hatte sehr viel Spaß bei dem Film.
Ja, Spaß hatte ich auch. Durchaus. Das war so eine kurzweilige Geschichte. Also.
Ja. Aber was anderes wollte ich auch gar nicht gucken, wenn ich Men in Black gucken wollte. Ich muss sagen, also der erste, der hat ja so gut Tempo. Ich weiß, dass wir bei dem zweiten irgendwie im Kino waren, in schwarzen Anzügen und großen Spaß hatten.
Ach, stimmt. Und der war so kurz, oder? Der zweite.
Der war kurz und auch doof. Warst du da mit? Das war in Bad Soden, glaube ich.
Ich habe ihn auf jeden Fall auch im Kino gesehen, das weiß ich. Ich weiß nicht, ob mit euch. Aber stimmt, also ich hatte es jetzt schon verdrängt. Ich hätte jetzt gesagt, der alte und dieser hier. Aber du hast recht, da war noch einer dazwischen.
Ja, und der war irgendwie dünn.
Ja, du hast recht. Also da war der hier viel besser, viel runder. Ich fand, also der spielt so eine Liga vom ersten.
Schon. Ja. Also ich muss sagen, ich war am Ende schon sehr begeistert. Also mir hat der richtig Spaß gemacht. Und das war genau das, was ich sehen wollte, wenn ich Men in Black angucken möchte.
Ja, es ist so lockere Unterhaltung, das stimmt. Lockere, ja. Alberne, riesen, gigantomanische
Monster, noch ein größeres Monster, Riesenmonster.
Und immer schön cool in schwarzen Anzügen. Bob, wie fandst du das denn? Ach nee, der Bob hat nicht gesehen, oder? Ach ja, du warst ja im Urlaub.
Nee, ich habe nicht gesehen, aber habt ihr gerade den dritten unterschlagen? Es gab drei Men in Blacks.
Also siehst du mal, den haben wir vergessen.
Ich glaube, ich sprach über den dritten eben, der so kurz und lahm war, aber dann habe ich den zweiten vergessen.
Ich glaube, die waren beide nicht doll. Hm. Also ich habe die alle gesehen, aber ich könnte die jetzt auch spontan nicht auseinander dividieren. Aber die waren alle drei jeweils mit diesem Tommy Lee Jones, Will Smith Combo. Und der neue jetzt dann wohl nicht.
Nö. Nee, gar nicht.
Die sind einfach auch gar nicht da und sieht auch alles anders aus, irgendwie die Hauptquartiere und alles. Ein paar Monster tauchen nochmal auf.
Genau, diese kleinen Aliens, gell?
Ja, ja. Die sind auch super.
Ja. Heißen die Leute auch weiter irgendwie so mit komischen Buchstaben?
Ja, Mr. M und Mr.
M und H Agent. Und High T. Ja. Agent T, High T.
Ja, sehr schön.
Der Chef von London.
Ja. Ah, verstehe. Ja, dann muss ich das vielleicht doch nochmal gucken.
Ich finde, das lohnt sich sehr.
Ich war nicht begeistert. Ich fand es lockere Unterhaltung, so sehr schönes Popcorn-Dings, aber es bleibt halt nichts. Also es ist, wenn du fertig bist mit dem Film, ist der Film wieder weg. Also,
ja gut, aber manchmal ist es das alles, was man braucht für so einen Abend. Vorher weiß. Absolut. Ja.
Ja. Nee, ist halt wirklich so Fast Food. Aber nee, dafür ist es schon in Ordnung, keine Frage. Also wie gesagt, ich finde, er hat so ein paar Schwächen. Gags zu oft oder zu tot geritten und aber insgesamt ist der schon rund. Also er zitiert den alten, ich spreche jetzt von dem ersten, die anderen zwei unterschlage ich jetzt mal. Zitiert er schon häufig, aber nicht so, dass es einfach nur ein Aufguss ist. Also ich finde es schon okay und ich finde auch die Chemie zwischen den beiden okay.
Ja. Ich finde es auch schön, dass sie so eine starke Rolle hat und nicht so ein Hauptnebenrolle, weibliche Hauptnebenrolle wird.
Ja, das stimmt.
Es ist eine ernste Hauptrolle und es ist nicht irgendwie, ja, wie sie sich einmal im Auto, jetzt fahre ich, alles klar.
Für mich ist sie ja immer die aus Veronica Mars. Ich kann in der nichts anderes sehen. Obwohl ich sie mittlerweile auch schon in...
Wer ist sie denn in Veronica Mars?
Du hast hier auch eine von den Hauptnebenrollen.
Girls. Oh, okay.
Jackie ist sie, glaube ich. Die Freundin von Piss? Ich weiß nicht.
Die tauschen doch die ganze Zeit da durch bei Veronica.
Ja, die tauschen. Nee, nicht von Piss, von ihrem besten Freund, die Freundin, glaube ich. Naja, das ist schon zu lange her. Aber ist für mich auf jeden Fall so. Das Gesicht ist für mich immer Veronica Mars, obwohl ich sie mittlerweile auch in irgendwas anderem gesehen habe. Irgendwann aus irgendeiner Serie. Was wir ja thematisieren, was tatsächlich auch schwierig ist, ist diese, ich weiß nicht, ob ob das die zutreffende Bezeichnung ist, aber diese Unwokeness des Titels, des Filmtitels, und eben auch der Behörde, weil es eben nicht nur Men in Black sind, sondern eben auch Women.
Ja.
Wird so ganz lustig kurz thematisiert, oder zweimal.
Zweimal sehr angenehm.
Ja, ganz angenehm gemacht, genau. So einmal so, ja, irgendwie so weit sind die noch nicht, oder ja. Das kann man den alten weißen Herren noch nicht zumuten.
Das ich hab's probiert, aber das hilft nichts. Ja, okay, genau. Alles klar.
Und irgendwie am Ende stellt er doch dann sogar vor, irgendwie, wir sind die Men und die Women in Black oder sowas. Ja, das gut, das ist halt schwierig, wenn man so einen Filmtitel aus einer anderen Zeit, wo so lange ist das ja noch nicht her, aber irgendwie dann doch so lang, ja, würde man heute halt nicht mehr so nennen, ja. Schwierig, wenn man das eben als Trademark weiter benutzen will.
Ja. Es gab ja so ein paar Verfolgungsjagden, da muss ich sofort an dich denken, so, das ist jetzt wieder gar nichts für dich, oder?
Es ist halt langweilig. Ist halt wirklich öde. Also das sind so die Sachen, die mich anöden, so Verfolgungsjagden.
Aber sie sind doch relativ zügig dann quasi rausgesprungen, als sie da mit dem Motorrad die Verfolgungsjagd hatten.
Ja, das stimmt. Ja, das ist ja alles in dem Film. Es ist alles so Fast Food, Popcorn. Es geht alles schnell weg, egal ob das gerade magst oder nicht magst. Das ist Fast Food. Ich kann es nicht anders bezeichnen.
Aber das Verfolgungsjagden müsste der Regisseur ja können.
Wer ist das?
Felix Gary Gray hat Italian Job gemacht. Und den habe ich als mit ziemlich guten Verfolgungsjagden in Erinnerung. Vielleicht verkläre ich das auch, das mag sein.
Habe ich auch so in Erinnerung, ja.
Später hat er dann halt Fast and Furious gemacht.
Okay. Dass ich noch mit noch mehr Verfolgungsjagden austoben
sein
dürfen.
Ganzes Leben lang nur Verfolgungsjagden gemacht, okay. Nö, dafür ist es recht angenehm, das stimmt.
Er hat auch eine Menge Cypress Hill Videos gemacht, insofern.
Stimmt, ja, hat er. Naja.
Ja, viel mehr können wir kaum sagen.
Ach, ich schau mal, ob ich noch was aufgeschrieben.
Wie fandst du, wie sag ich denn das jetzt? Der geht ja gefühlt dann nochmal weiter.
Nach dem, was du erzählt hast?
Ja, nach dem, was ich erzählt habe, ja sowieso. Aber es ist ja so zwischendrin so ein Ding, wo man denkt so, okay, war es das jetzt? Alles klar? Oh, ja. Oder hattest du da nie das Gefühl, dass es fertig war?
Ich kann mich jetzt schon nicht mehr erinnern. Kann mich erinnern, dass noch eine...
Also mir ging es so, dass so, okay, ja, eigentlich ganz cool. Jetzt haben so ein paar Sachen nicht erklärt. Ja. Aber es fühlte sich für mich echt so an, auch wie das dann geschnitten war, mit so einer Schwarzblende und so. Okay, ist jetzt fertig, dann kam noch so ein bisschen Geplänkel und dann geht's eben doch nochmal richtig los. Ich war schon kurz davor, auf meine Fernbedienung zu drücken, um zu gucken, so, war's das jetzt? Und ja, dann ging's aber schon wieder weiter und das fand ich richtig cool. Also es sind so ein paar Sachen, wo ich...
Hab ich nicht so wahrgenommen.
Die ich so mag. Also diese vor 20 Jahren Situation, wo sie das sieht, finde ich cool. Dann diese Beule in der Mitte, wo halt quasi der Film fertig ist und dann kommt nochmal zweite Runde sozusagen. Das sind so Elemente in so Actionfilmen, die ich total gerne mag. Also deswegen hat er mich auch, glaube ich, so richtig gut gehabt. Und auch dieses der mit dem und dann doch, wer ist denn jetzt wie der Böse? Und finde ich schön, wie sie sich da im Kreis drehen. Also da sind viele...
Da war doch dann noch diese gut aussehende Erzbösewichtin, oder? Oder habe ich die falsche Erinnerung? Ich habe den zweiten Teil vom Film so vergessen. Dabei habe ich nicht geschlafen. Das ist krass. Ja. Aber das ist noch
sein ehemaliges
und so, oder?
Love Interest. Ja.
Ja, genau. Ja. Ich habe echt schon echt viel vergessen von dem Film. Aber wenn du es erzählst, ist es sofort wieder da. Es ist echt seltsam. Also, wirklich selten so einen Film gehabt, wo ich dann nicht hinterher es voll abhate, wo ich sagen muss, ich kann mich an nichts erinnern, aber es hat mich so gut unterhalten. So. Also es ist wirklich, also es ist so kurz, wie nennt man das bei Essen irgendwie, was nicht so vorhält. Das habe ich selten, also bei Filmen. Also natürlich haben wir Filme, wo ich sage, okay, ich weiß nichts mehr und der war scheiße. Oder deswegen war er scheiße. Das will ich hier gar nicht sagen, sondern es war nett, aber trotzdem irgendwie sehr kurzkettige Kohlenhydrate oder ja. irgendwie sowas.
Das, falsche Rubrik, ja, das sind wir noch nicht.
Ja, aber es ist schon, wie du sagst, es ist halt so Fast Food.
Ja.
Das knallst du dir rein und in 2 Stunden hast du aber wieder Hunger. Oder dir ist halt ja, genau. 2 Stunden kurz übel. Das ist eben das andere.
Genau. Ja, Stefan, wollen wir mal Punkte geben?
Ja.
Ich tu mir da
fängst du an oder soll ich anfangen?
Fang du mal an.
Ich gebe 8,5.
Wow.
Ja, ich schwanke zwischen 8,5 und 9. Ich bin wirklich sehr angetan.
Okay.
Weil er mir eben die ganze Zeit Spaß gemacht hat und genau mir das geliefert hat, was ich gehofft habe zu bekommen, wenn ich Men in Black auswähle.
Ja, das stimmt natürlich. Ich habe hier schon ein Fazit hingeschrieben gehabt. Okay, bemerkenswert unaufregend.
Okay.
Ja, also ja, und trotzdem hat er mir nicht wehgetan. Also trotzdem war es alles schon gesagt. Ich gebe mal 6,5, 7 sowas. Ja, 7 Punkte. Der tut schon, was er soll. Also aber es ist halt wirklich kurze Kost.
Ja, 2 Stunden kurze Kost.
Genau. Also der funktioniert schon. So ist es. Also ich gebe 7 Punkte.
Sehr gut. Kommen wir zur Droge der Wahl. Oder hast du gute Fragen, Bob?
Nö, ich im Gegenteil. Ich sitze hier und warte auf die Droge der Wahl.
Ach so.
Dann fang doch mal an.
Rauscht bei dir irgendwas? Im Hintergrund?
Mein PC, mein Mac sitzt hier und pustet ein bisschen. Ich glaube, weil er jetzt ein paar Tage nicht an war. Ich habe ihn auch schon ein Stück weggerückt, aber weiter kriege ich ihn jetzt nicht.
Nee, dann ist das, was ich höre, alles gut.
Okay.
Ja, das, was gerade gepiepst hat, liebe Hörer, das war nicht euer Trockner, sondern meiner. Also ich werde gehen und ihr, liebe Hörer, könnt einfach weiterhören. Und ihr beide besprecht, was die Droge der Wahl ist.
Was macht der Trockner denn, wenn du jetzt nicht gehst?
Weiter piepen.
Ja, genau.
Ach so.
Der macht jetzt nochmal hier Luft und dann piepst er wieder. Und dann macht er wieder Luft und dann piepst er wieder.
Ah ja, okay.
Ah ja, das
auch herrlich. So 20 Minuten lang. Warm. Also können wir auch so machen.
Mit der Zeit wird er dann ganz heiß und irgendwann brennt er.
Nee, der sagt nur, ich bin fertig und ich möchte jetzt nicht, dass deine Wäsche zusammenfällt. Ich werde sie jetzt noch einige Runden im Kreis fahren. Und wenn du in 20 Minuten nicht kommst, aber bis dahin nerv ich dich. Und das möchtet ihr vielleicht nicht haben. Also, bis gleich.
Bis gleich. Ja, ich bin aus dem Kinderzimmer raus vom Zubettbringen meines Sohnes, der heute sehr schlafunwillig war. Bin dann hier rüber gehechtet und auf dem Weg habe ich mir nur eine Flasche Knob Creek genommen. Ich wollte mir eigentlich ein Bier nehmen, was ich noch von der Küste mitgebracht habe. Aber dann habe ich gesehen, dass ich wir sind gestern Nacht zurückgekommen. Das kann ich nachher noch erzählen. Und ich habe es nicht in den Kühlschrank getan, also war es jetzt brühwarm, also ist es jetzt Whisky, weil Bier nicht kalt. So ist das. So kommt das
und
dann.
Und Bourbon, oder?
Achso, ja, Knob Creek. Nee, Rye.
Rye. Okay, das muss ich aufschreiben, sonst vergesse ich das
wieder. Ich mag den sehr. Die Flasche ist leider. Den könnte ich fast eigentlich. Obwohl. Schwer zu schätzen in dieser eckigen Flasche. Könnte ich vielleicht schaffen, den leer zu trinken. Wäre aber irgendwie auch schade drum.
Ist egal, kann man neuen kaufen.
Muss man auch.
Dann hätten wir fast beide Rye heute getrunken. Ich habe mich dann aber gegen Rye entschieden. Und für Bourbon.
Das ergänzt den, könnte man sagen.
Ja, stimmt. Ich trinke 1776. Ja. 46-prozentigen Bourbon.
Das kann ich so, ja wiederum toppen. Meiner hat 50.
Aber wow. Ja, mein Rye hätte auch mehr gehabt. Mein Rye hätte auch irgendwas über 100 Proof gehabt. Herr Giesbert, kann ich schon spoilern, wird heute auch Alkohol trinken.
Ja, richtig.
Aber ich weiß nicht, was für welchen. Ah, da ist er.
Negroni, im Zweifel immer Negroni oder Manhattan.
Richtig, ich trinke Negroni. Ich hab so lange jetzt keine Cocktails mehr getrunken. Und dieser Wermut im Gefrierschrank wird auch nicht, ich hatte einfach total Bock, mal wieder Negroni mehr zu machen. Und heute kann ich auch wieder trinken.
Sehr gut.
Sehr gut.
Ich habe keinen Wermut im Moment im Hause, also zumindest keinen offenen.
Sehr schlecht.
Das, ja, sehr schlecht, ja, da kann ich.
Dann hast du geschlossenen Wermut, dann mach ihn doch einfach auf.
Ich bin gar nicht sicher, ob ich geschlossen, ich habe eine Flasche Bier auf jeden Fall noch, aber.
Ist ja, nah genug weg.
Also ich glaube, ich muss da erstmal was, erstmal irgendwas bestellen. Was kauft man denn heutzutage so? Roten Wermut?
Pundemilch. Ich kaufe immer Zinkinei. Oder Pundemilch.
Was ist mit, ja, oder wie das Zeug heißt?
Ist mir zu bonbonlastig.
Ja, mag ich gern daran.
Okay.
Wäre wahrscheinlich meine zweite oder dritte Wahl. Aber wie gesagt, Zinkinei oder wie auch immer der heißt, ich kann mir es einfach nicht merken. Quinti, Zinki,
wie auch immer ich meine. Quincy, wie der Columbo.
Ich weiß nicht,
ob Quincy die Wermut.
Oder mit C losgeht, ich weiß nicht. Quincy, ja, das ist für mich das Nonplusultra.
Okay. Gut. Was haben wir noch?
Geht schon weiter.
Filme?
Ich denke schon.
Geht weiter, ja. Der Christoph hat eine Serie geschaut
und Oha.
Mich überreden wollen, sie auch zu schauen, aber ich werde es im Moment nicht schaffen. Deswegen bespricht der Christoph sie heute und sollte ich sie dann doch irgendwann noch schauen, werde ich sie nochmal da getrennt davon besprechen. Es geht um Halston oder Halston.
Ist das mit Obi-Wan Kenobi?
Richtig.
Ich dachte, das ist ein Modefuzzi.
Ja, für mich ist Ewan McGregor auch nicht in erster Linie Obi-Wan, aber ja, das ist mit Ewan McGregor eine Netflix-Serie. Ich muss zu meiner Schande gestehen, obwohl ich sie zum Teil auf Englisch geschaut habe, weiß ich jetzt schon wieder nicht mehr, ob er Halston oder Halston ausgesprochen wird. Wie auch immer, aber es spielt in Amerika, deswegen gehe ich davon aus, dass es Halston, ich weiß nicht. Ja, es ist eine Biopic-Miniserie über einen Modeschöpfer, der naja, sagen wir mal, späte 60er bis 80er Jahre, einschließlich 80er Jahre, den es tatsächlich gegeben hat, was mir nicht bewusst war, also was mir, ich habe erst einen guten Teil
der Serie. Dass du so modeaffin bist.
Ja, ich habe erst einen guten Teil der Serie geschaut, bis ich dann mal intensiv gegoogelt habe und es war auch gar nicht so einfach, das zu googeln. Also es ist nicht so, wenn du Halston googelst, dass dann sofort, ja hier, das ist hier der so und so. Ja,
oder
also,
vom Lagerfeld
man,
so.
Genau, wie wenn man Karl Lagerfeld googeln würde oder Lagerfeld, also es, so ist es nicht, denn es gibt eine eben die Modellinie Halston noch, oder nicht die Modellinie, sondern die Teile der Linie, also den Namen gibt es noch, aber es ist halt ja nicht so, nicht mehr mit ihm verknüpft, es wird auch in der Serie thematisiert, also er verkauft dann seinen Namen. Ja, und dieser Modeschöpfer, der begonnen hat als Hutdesigner, der hat dann einen sehr berühmten Hut für Jackie Kennedy designt, von dem es tatsächlich auch sehr viele Bilder gibt, und ist dann eben berühmt geworden und ist immer erfolgreicher geworden und hat dann eben ja zunehmend in Mode gemacht und dann auch Parfüm und ja eben so ein breiteres Portfolio, und war sehr, sehr exzentrisch, und ja, ist dann ja hochgeflogen und dann wieder tief gefallen. Und das eignet sich natürlich sehr gut für so eine Geschichte, so eine Miniserie oder auch einen Film. Und ja, wir begleiten ihn eben bei genau dieser Geschichte. Er hat eine Reihe von relativ prominenten Freunden gehabt, die auch zum Teil sehr treu zu ihm gehalten haben. Also in erster Linie, das wird auch hier thematisiert, Liza Minnelli, die gespielt wird von einer Schauspielerin, die Krista Rodriguez heißt, die ich vorher noch nicht gesehen habe, glaube ich, die wirklich fantastisch ist hier in der Serie, also eine fantastische Liza Minnelli abgibt, und zwar sowohl auf der Bühne, also sie singt auch, die ist auch eine Musical-Sängerin, auch Liza Minnelli durchaus ähnlich sieht und dann aber auch den Fall, möchte ich nicht sagen, sondern die schweren Zeiten von Liza Minnelli, also mit ihrer Alkoholsucht und sowas, das auch durchaus gut, zwar nur angedeutet bei ihm viel deutlicher, aber also wirklich eine tolle Schauspielerin, und lustigerweise habe ich
eine Serie jetzt halb parallel gesehen, die ich immer noch schaue, die ich auch letzte Woche schon besprochen habe. Ich befürchte, ich werde die nochmal besprechen müssen, weil sie in der Serie zunehmend toll ist.
okay.
Und zwar Daybreak, das ist diese Zombie-Serie, die keine Zombie-Serie ist, sondern eigentlich eine Teenie-Serie. Und da spielt sie auch mit, nämlich eine Lehrerin. Und ich.
Hast du die gesagt, nicht so gehatet?
Ich habe die ein bisschen gehatet, die Serie, ja. Aber die kriegt jetzt gerade durch sie, finde ich, im Beginn des letzten Drittels, wo ich jetzt gerade bin, kriegt die nochmal Facetten, die ich nicht erwartet hätte. Und ich schaue sie jetzt mal zu Ende und dann spreche ich vielleicht nochmal kurz drüber. Vielleicht kann ich da ein bisschen was revidieren. Ich sollte Serien doch zu Ende schauen, bevor ich sie bewerte. Was mich nicht davon abhält, diese Woche trotzdem noch eine Serie zu besprechen, die ich nicht fertig geschaut habe.
Sehr gut. Helfen.
Ja, Liza Minnelli.
Liza Minnelli, übrigens fantastisch. Die richtige Liza Minnelli in Arrested Development. Aber hat damit nichts zu tun. So. Also es spielt ja auch mittlerweile.
Spielt ja auch, ja klar.
Spielt auch Liza Schau, sozusagen.
Ja, klar.
Eine Frage hier, ich lese Rory Culkin, das ist ein Bruder von Macaulay Culkin. Ich wusste gar nicht, dass der so viele Brüder hat, die auch Schauspieler sind. Spielt ja auch mit.
Ich wusste auch nur von einem anderen. Rory Culkin, ja, da muss ich jetzt direkt mal gucken, wen der spielt.
Eine Folge.
Ah, okay. Ja, nur die erste Folge. Ansonsten auch gute Nebenrollen. Ich sehe hier noch Vera Farmiga und Bill Pullman.
Ja, ja.
Ist ja durchaus.
Ja, Bill Pullman auch eine durchaus wichtige Rolle.
7 Geschwister.
Oh, wow.
Culkins, ja.
Ja.
Ich weiß jetzt nicht, wer spielt der. Ist das eine seiner. Eher in Jung oder was? Ich weiß jetzt nicht.
Oder okay. Egal, ich habe das nur hier gelesen, dachte mir, egal. Der Name kommt mir bekannt vor.
Auf jeden Fall, jetzt habe ich Liza Minnelli so gefeiert, aber auch Ewan McGregor, also der den Helsten spielt, ist natürlich ein fantastischer Schauspieler, ist wahrscheinlich toll in allem, in dem ich ihn gesehen habe. Mir fällt jedenfalls nichts ein, wo er scheiße gewesen wäre.
Das hat man irgendwie im Trailer schon, weil es ist so, ich glaube, so Exzentriker sind vielleicht auch einfach zu spielen, oder?
Ja, das stimmt. Aber also wenn ich überlege, was Ewan McGregor schon für eine krasse Bandbreite, ja, also wie gesagt, Obi-Wan ist ja sehr dieser zurückhaltende, ja, ist eigentlich auch ein Superheld, aber irgendwie doch zurückhaltend und irgendwie cool und so. Ich bin kein
Er soll ja demnächst nochmal Obi-Wan spielen. In der Serie oder so, ich habe das jetzt nicht ganz 100% auf der Pfanne, aber das war ein schönes Interview, wo er dann gesagt hat, über die alten drei Filme, wo er Obi-Wan gewesen ist, nur richtig zufrieden ist er mit denen wohl auch nicht. Und das Zitat, mit dem er da in dem Artikel zitiert wurde, war dann, naja, es ist die, so nach dem, über die Drehbücher, so nach dem Motto, naja, Shakespeare ist es nicht gerade.
Ja, stimmt. Ja, sowas ähnliches hat Harrison Ford ja auch gesagt. Also,
ja, mit Sicherheit.
Schon vor langer Zeit. Ja, hat auch irgendwie gesagt, ja, das war zum Geldverdienen, für nichts anderes. Es sind alberne Filme und er hat Geld damit verdient. So war das gemeint ursprünglich. Naja, nee, aber also wenn man sich anschaut oder überlegt, was der eben gespielt hat, ja, irgendwie mit Trainspotting, das war, glaube ich, so das, womit er bekannt geworden ist, oder? Und dann halt diese Spanne für mich, Moulin Rouge ist so, war ein wichtiger Film für mich. Das ist ja eine riesen Spanne, gell? Und dann hier in Bret Easton Ellis hat er auch mal verfilmt. Einen der ganz frühen, ich weiß gar nicht, wie der, unter Null, glaube ich. Und so viel. Also, der hat einfach, der hat man schon, oh, ich, hat er nicht auch in so eine Total Recall? Noch besser. Die Insel, oder? Das war ja doch auch mit Scarlett Johansson. Fand ich auch super. Obwohl es natürlich auch irgendwie Trash war. Das ist ja das Tolle bei ihm. Selbst wenn der Trash spielt, so Science-Fiction-Trash, wie eben jetzt auch Star Wars, das verkörpert er einfach super. Und so ist auch diese Exzentriker-Rolle. Ja, du hast recht, natürlich ist das einfacher, irgendwie einen exzentrischen, ultra-homosexuellen, was heißt ultra-homosexuell, entweder man ist es oder man ist nicht, Streich-Ultra, naja, halt, ja, aber schon irgendwie, also starkes homosexuellen Klischee auslebend und dann eben noch krasse Drogensucht, dann AIDS-Erkrankung und so, also hat halt alles mitgenommen und Ewan McGregor spielt das alles fantastisch, also auch eben die Beziehungsverwicklung, er hat dann verschiedene Partner, der auch ein Prostituierter ist. was auch total schwierig und total schräg, was auch wirklich der Serie so, ich habe das, ich glaube, vor ein oder zwei Folgen schon mal angeteased, also zum Teil, es ist natürlich kein Schwulenporno, aber es sind halt schon schwule Sexszenen drin, die für ein Hetero schon am Rande der Wohlfühlzone sich bewegen. Also, wo ich denke schon so, okay. Also da hat die Serie keine Scheu, da zu zeigen, wie es halt ist, gell? Oder wie es halt war. Und dann aber eben ganz häufig sehr, sehr stark ins Tragische gehen, weil eben er durch seine Hybris eben so völlig der Realität entgleitet und dann natürlich auch aufgrund der Drogensucht. Und dann aber wieder Genialität plötzlich so durchblitzt. Also es ist einfach, also es ist super gespielt und es ist auch die ganze Serie ist super komponiert. Also so zeigt man das heutzutage. Also so sind wir jetzt wieder bei dem Thema, ich glaube, Bob und ich, wir hatten es letzte Woche mal, so hätte man das nicht auch in einem Film zeigen können? Ja, hätte man, aber man hätte auch einfach irgendwie eine ganz lange Serie daraus machen können und die Leute langweilen und man hat es in der kürzestmöglichen Zeit gezeigt und das ist eben, sind diese 6 Folgen oder wie viel sind, ich weiß es nicht, vielleicht sind es auch 7, die das heutzutage eben gezeigt, es ist halt das neue Format, müssen wir uns halt mit abfinden, man zeigt halt heutzutage ein bisschen breiter und der 1,5-Stunden-Film, der ist halt, ist vielleicht auch irgendwie Geschichte, ne? Oder jedenfalls für einen Teil der Dinge, die gezeigt werden.
Ja.
Und das ist jetzt in der Länge, wie es gezeigt werden sollte. Also, ich fand das gut so.
Klingt so, als würde mir das gefallen, glaube ich.
Ja, es gefällt dir auf jeden Fall.
Du hast ja schon gesagt, dass ich den schauen soll, aber wie gesagt, bei uns im Moment nicht so gut möglich. Aber dann gucken wir den irgendwann demnächst mal.
Ja, auf jeden Fall. Es sind große, ja, Gefühle will ich gar nicht mal, doch, es sind auch große Gefühle, aber es ist große Dramatik und Mode und ja, und homosexuelles Leben in den 80ern und auch in den 70ern, also wirklich so klassisch die Schnauzbartschwulen, so, ja, also es ist wirklich fantastisch. Man denkt sich immer manchmal so, das ist schon ganz schönes Klischee und dann geht es aber so weiter und denkt man sich so, ja, vielleicht ist das aber gar kein Klischee, also vielleicht, ja, also für diese, nicht für alle Homosexuellen in den 70ern, sicher nicht, aber eben für diese Szene, die eben aber auch so, ich spreche jetzt von dieser New Yorker Modeszene, die aber eben auch bildstiftend für die Homosexuellen dieser Zeit war, gell? Und ich meine, klar, dann auch die Thematik mit aufkommendes AIDS und erstmal wissen sie nicht so genau, was es ist und wo es herkommt, wie es übertragen wird und so, ja, und es so, die große Bestrafung, als die es eben dargestellt wurde für Homosexualität und so, das wird thematisiert und also es wird auch, ich finde auch auf eine gute Weise thematisiert, wo es nicht drüber ist, wo es nicht irgendwie, ja, man hätte das ja auch irgendwie überemotionalisieren können oder es wird einfach dargestellt. Also es ist einfach, ja, es ist, die sterben halt an AIDS dann am Gegenende oder auch zwischendrin mal, ja, also unterschiedliche und finden sich damit unterschiedlich gut zurecht. Also es ist, ja, das ist tolle, ich will nicht sagen Unterhaltung, aber ist eine tolle Serie. Schaut das an.
Okay, also, Halston schauen.
Ja, auf jeden Fall.
Jetzt bin ich gespannt, ob es genauso weitergeht. Ich glaube, du hast eingetragen, Dirk Gently. Dirk Gently? Ja. Ist das irgendwie Rechtschreibfehler oder ist das wirklich, geht's um Dirk? Dirk.
Was wundert dich daran? Dirk? Dirk Gently? Nee, das heißt, der heißt Dirk. Dirk Gently.
Okay. Dirk. Hab ich noch nie gehört. Was ist das?
Ja, habe ich lustigerweise auch noch nie gehört, komischerweise. Das basiert nämlich, soweit ich weiß, auf einem Buch von Douglas Adams, also Hitchhiker's Guide through the Galaxy. Gell? Ja, Hauptdarsteller Elijah Wood oder einer der Hauptdarsteller, der aber nicht Dirk Gently ist. Dirk Gently ist ein Nebendarsteller. Und Dirk Gently ist ein holistischer Detektiv. Ja, genau. Das ist die Serie, die ich abgebrochen habe. Und ich habe es nicht, ich spreche jetzt nicht drüber und bin noch nicht fertig, sondern ich bin fertig. Aber ich habe sie abgebrochen. weil es einfach krasse Zeitverschwendung ist. Was mir echt wehgetan hat, weil es eben Douglas Adams ist, der für uns ja schon, für unsere Generation und für uns, die wir irgendwann mal Informatik studiert haben. Ja, ist doch so. Für uns Nerds.
Für uns Nerds, ja, auf jeden Fall.
Ja, weißt du, ihr erinnert euch sicher, unsere Einführungsveranstaltung oder wie nannte sich das? Einführungswoche oder keine Ahnung.
Hochphase, irgend sowas, ja.
Irgend sowas. Die stand unter dem Titel Don't Panic. Das stand auf der Broschüre, die wir bekommen haben, an unserem ersten Tag Informatikstudium, ja. Also, das, ja, und das ist von Douglas Adams. Und deswegen tut es mir ein bisschen weh, es so abbügeln zu müssen. Aber ich finde es einfach langweilig, wirr und doof. Also die Story grob ist, ist nicht so einfach.
Hast du die erste Staffel fertig geguckt oder schon da?
Ich glaube, es ist nur eine Staffel. Es sind zwei Staffeln? Mhm. Fuck, dann habe ich tatsächlich nur einen kleinen Teil gesehen. Ich glaube, ich habe so 6 Folgen oder so gesehen.
Von 8, also die beiden hättest du auch noch, das ist ja nur einmal aufs Klo gehen.
Das ist exakt der Punkt, ja. Ich habe gegen Ende der 6. Folge habe ich zu Theresa gesagt so, ey Theresa, es sind nur noch zwei Folgen, aber ich habe keinen Bock mehr, das ist einfach Zeitverschwendung. Es interessiert mich nicht, was da noch passiert. Wirklich, es interessiert mich überhaupt nicht. Also dieser von Elijah Wood gespielte Figur, der hat eine, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, der hat eine Krankheit mal gehabt, so eine Störung, so eine psychische Störung, bei der er so Halluzinationen hat, so Dinge sieht, die gar nicht wahr sind. Also der denkt dann plötzlich, dass seine Hand brennt oder sowas, ja, oder sowas. Und er hat das irgendwie überwunden, wie auch immer, keine Ahnung wie. Und seine Schwester hat das aber immer noch. So, das ist das eine Thema. Dann ist plötzlich dieser Dirk Gently, sucht ihn heim und macht ihn zu seinem Assistenten, also die Elijah Wood Rolle ist plötzlich so eine, wie heißt der Assistent von Sherlock Holmes?
Watson.
Ist plötzlich so eine Watson-Figur für Dirk Gently, der sich vorstellt, als er sei ein holistischer Detektiv, was bedeutet, dass er von niemandem beauftragt wird, sondern dass er und dass er auch nicht wirklich ermittelt, sondern dass die Fälle ihm praktisch zufallen. Also das Universum sorgt dafür, dass er Detektiv ist. Also ihm fällt alles irgendwie in den Schoß, was es schon per se extrem langweilig macht.
Er sitzt rum und wartet quasi und wir
sind. Nö, der ist dauernd total nervig agitierend.
Okay, noch viel schlimmer.
Ja, genau, bricht bei Leuten ein, weil ja, können wir jetzt mal gucken, was da ist doch irgendwas drin, da muss doch irgendwas sein, da so ungefähr das Universum sagt mir, dass ich da jetzt einbrechen soll und mal gucken soll, was da los ist und so. Es ist auch irgendwie, eine Frau ist entführt worden, dann ist ganz seltsam, so übersinnlich, in so eine komische, wie so eine Rockerbande, die ganz lustig sind, die ultra brutal sind, aber ganz lustig.
Dann brutal, aber lustig.
Ja,
dann irgendwie so
komische Glatzköpfe mit Tätowierungen, die aber, wo man sich fragt, ob die Aliens sind, die saugen dann plötzlich Energie aus irgendwelchen Leuten, so blaue Energie, so. Also diese ganze Serie hat so ein wildes Potpourri, ja, im Endeffekt wie der Hitchhiker's Guide schon auch, aber da ist es irgendwie rund, weil es halt auch im Weltall stattfindet und wenn man das so erklären kann, ja. Aber hier ist es halt auf der Erde und wir fühlen uns schon so ein bisschen wie diese Elijah Wood-Figur, die so plötzlich von einem Tag auf den anderen von so allem Möglichen heimgesucht wird, von so einem total seltsamen Typ, der eigentlich von dem man selbst überzeugt ist, dass er überhaupt kein echter Detektiv ist, weil er das ja auch nicht ist, der aber trotzdem irgendwie ermittelt, aber ohne zu ermitteln. übersinnliches Zeug irgendwie, so Leute, das habe ich jetzt noch nicht fertig geschaut, aber ich nehme an, dass eine Frau den irgendwie ihr Wesen mit einem Hund getauscht hat, ja, also die ist in einem Hund und der Hund ist in ihr und so, also total strange. Dann so eine Killerin, die einen jungen Typen, dessen Herkunft ich jetzt schon wieder vergessen habe, ich glaube, der ist einfach, war plötzlich da irgendwo, der aber auch so wie die.
Das klingt echt, Jungfrau, komplett beliebig, so, ja,
ist das total
hier, was und da so, und da.
Es ist genau so. So, weißt du, diese Killerin, die entführt diesen Jungen, so einen jungen Kerl, auch so ungefähr so alt wie Elijah Wood. So jung ist der ja gar nicht, ist das halt wie wir, aber egal, der spielt halt so ein Mitzwanziger.
Wie wir ja das auch locker könnten.
Genau. Und weil auch so milchgesichtige, ja, egal. und sie ist eine holistische Killerin, das sagt sie auch von sich selbst, wo man denkt, aha, okay, interessant, ja, dass sie auch dieses Wort benutzt. Und sie hat halt auch keine Aufträge, sondern sie killt einfach jeder, der in ihren Weg kommt. Sie, die meisten, da lamentiert sie ja auch mal drüber, dass sie irgendwie keine Freundschaften aufbauen kann, weil sie Leute immer killt. Und dieser junge Typ fragt sie auch so, ja, okay, dann lass es doch einfach, ja, musst du doch nicht machen. Und ja, und dann geraten sie aber auch mit diesen Rockern und dann ist er eigentlich ganz froh, dass sie alle killt und aber ihn killt sie nicht, warum auch immer, ist nicht so ganz klar. Also sie hat im Endeffekt dann auch so einen Watson, aber halt nicht dadurch, also nicht, sie ist halt kein Detektiv, sondern sie ist halt ein Killer. Und ist aber auch irgendwie unverletzlich und also, es ist so ein krauses Zeug. Also es ist wirklich alles, man hat so das Gefühl, so alles, was er im Hitchhiker's Guide nicht benutzt hat, hat er einfach da in eine Soße gerührt und hat dann irgendwie ein bisschen Sherlock Holmes drüber gebastelt und
okay.
Und okay. Das also, ist auf Dauer oder auf kurze Dauer schon extrem öde. Ja, was hat Douglas Adams? Am Ende hat er es vorher geschrieben, oder was?
Den Anhalt hat er davor geschrieben. Okay. Das hier war das Letzte, was er vor seinem Tod gemacht hat. Also zumindest sollte es davon drei Teile geben, aber es gab dann nur zwei. Er beschrieb das Buch, es steht so in der Wikipedia, als Geister, Horror, Whodunit, Zeitmaschinen, Romanzen, Komödien, Musical, Epos.
Ja, genau. Das macht aber keinen guten Film.
Also vielleicht ist es aber auch, also ich habe das Buch nicht gelesen und die
Kritik vielleicht zu dem Buch. Funktioniert es als Buch.
Das ist, wollte ich gerade sagen, weil
ja, das kann sein.
Hitchhiker's Guide funktionierte als Serie gut. Ja auch nicht so richtig.
Ja,
auch als, oder Film. Oder als Film, das ja. War ja auch so, ja.
Hast du recht, ja.
Also, weiß ich nicht.
Ja, vielleicht braucht es da irgendwie die Fantasie. Bei Hitchhiker's Guide muss man sich das ja auch irgendwie vorstellen, damit es gut ist. Und wenn man es dann gezeigt kriegt, ist es irgendwie nicht mehr cool, sondern ist es irgendwie trashig oder, ja.
Hier in der Wikipedia steht allerdings auch, mit Dirk Gently's holistische Detektei wurde 2016-17 eine insgesamt achtzehnteilige Serie produziert, deren Titelcharakter zwar lose auf dem Buch basiert, ansonsten jedoch mit der Handlung der Vorlage nichts gemein hat. In tragenden Rollen sind Samuel Barnett und Elijah Wood zu sehen. Also,
so, das ist okay.
Da haben sie sich wahrscheinlich noch nicht mal ans Buch gehalten. Das macht es ja noch viel besser nicht.
Ja, es gab auch schon mal eine Verfilmung.
Es gab wohl reichlich davon, ja.
Ja.
Eine BBC-Serie, die nicht fortgesetzt wurde, also ja.
Ja, genau.
Irgendwie steht das unter keinem guten Stern.
Ja, obwohl IMDb-mäßig sehr gut bewertet ist, 8,3, also ist ja wirklich außerordentlich gut.
Das sind die Hardcore-Adams-Fans, die einfach alles hypen.
Und also was mir halt auch überhaupt nicht geschmeckt hat, war dieses wie soll ich sagen, so dieses Transzendente oder dieses so Schicksal und es hat ja was Göttliches irgendwie, gell? So, das, so ich muss nicht gezielt ermitteln, weil die Fälle kommen zu mir und so. Oh, das hat so was Esoterisches, was mir überhaupt nicht gefällt. Also es, und was der Hitchhiker
gar nicht. Holmes kommen die aber auch zu ihm. Die Hälfte schickt er halt weg, aber.
Ja, aber bei Sherlock Holmes hat es irgendwie viel mehr Hand und Fuß. Also es ist hier, das passt alles nicht zusammen. Und es ist, am Ende ist es einfach langweilig. Also,
ja.
Tja,
okay. Ich habe nichts zu Ende, alles klar. Ich werde es nicht zu Ende schauen. Ich brauche das nicht.
Ja.
Genau. Wenn mir das
jetzt jemand erklären kann,
brauchst. Warum das 8,3 hat, dann bitte erklärt's mir. Ich würde es gern wissen. Vielleicht habe ich irgendwas nicht verstanden.
Genau, bevor du jetzt genauso viel Zeit brauchst wie für Serien, die dir gefallen, lass uns doch einfach mit dem nächsten Thema weitermachen.
Haben wir noch Themen?
Ja, wir haben noch ganze, ganze Latte an Themen.
Latte schon, aber Themen nicht.
Ich stelle mir die Hörer vor, die das morgens beim Zähneputzen hören und jetzt über deine Latte hören.
Als hätten die keine. Morgens beim Zähneputzen.
Beim Zähneputzen.
Also, was ist jetzt das nächste Thema?
Die nächste Kapitelmarke heißt Safe-Wack-Ärger.
Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ich habe mir da mit Sascha ein bisschen auf Facebook die... hatte ich ein kleines Wortgefecht.
Die Rübe heiß geredet sozusagen.
Ja, so ein bisschen. Weil er diese SafeWack-App, die wir auch schon empfohlen haben, empfohlen hat. Und ich habe mittlerweile ein bisschen Ärger damit. Geteilte Meinung mittlerweile. Ich habe die ja benutzt. Also für die Hörer, denen es nicht sagt. Also es geht um eine App, mit der man, nachdem man gegen Covid geimpft wurde, berichtet, und zwar getriggert, berichtet, was man für Nebenwirkungen oder ob man Nebenwirkungen hatte von der Impfung. Also es geht um Datenerhebung für Impfnebenwirkungen. So, und ich habe das gemacht, war da auch, ja, es gab Stellen, wo ich so das Gefühl hatte, so hätte man besser machen können, so fragetechnisch, aber egal. Und dann wurde meine Frau geimpft an Freitag früh und irgendwie haben wir das dann verbummelt, Wochenende ging los und so. Und am Sonntag, Vormittag, habe ich zu ihr gesagt, so hier, Dings, ich glaube, wir lagen sogar noch im Bett, es war noch früh wirklich. Hier diese App, mach mal. Lad ihr die App runter und dann sagt diese Scheiß-App, ja, nee, geht nicht, weil Impfung ist schon länger als 48 Stunden her. Kannst du jetzt nicht teilnehmen.
Ja, aber bei mir auch bei der zweiten Impfung so, ach ja, muss ich ja machen. So,
okay, genau. Und dann sagt es halt irgendwie so, ja, du kannst dann, wenn bei der zweiten Impfung kannst du dann nachträglich noch irgendwie nachfügen, wie die erste war oder so, keine Ahnung, irgend so ein Quatsch. Wo ich mir dann, und das habe ich jetzt eben irgendwie drunter geschrieben, so unter das von Sascha, und hat er eben geschrieben, so ja, keine Ahnung, bla bla bla. Ja, ging halt ein bisschen hin und her. Und ich finde halt, vielleicht könnt ihr mir das erklären, vielleicht fehlt mir da irgendeine Info, aber ich finde halt, die wollen doch Daten von mir haben für Umme. Warum stoßen die mich so vor den Kopf bei einer Sache, die finde ich, ja, ich weiß schon, wo dein Hintergrund ist, ist Statistik, gell? Klar. Die wollen halt nicht, dass man zu sehr aus der Erinnerung so da schreibt.
Ja, hätte ich auch gesagt.
Ja. Die sagen ja, also die ersten Erinnerungen kommen ja, glaube ich, nach einem Tag und dann nach zwei Tagen oder sowas, ja. Da kommt dann ja immer so eine Notification, so hier, jetzt sag bitte, wie es war. Aber das, also in der App ist es, oder in dem Verlauf der App ist es ja zum Teil, sind ja die Stufen auch eine Woche, ja? Also ist ja, am Anfang sind es ganz kurze Abstände, dann werden es ja längere Abstände und dann fragen die dich ja auch, so, jetzt betrachte mal die letzte Woche, hattest du Nebenwirkungen, die du vorher noch nicht hattest, wann sind sie aufgetreten und wann sind sie wieder abgeäppt? Ja, also da soll ich ja mich in eine ganze Woche zurückerinnern können, aber bei den ersten 48 Stunden kann ich es nicht. Und dann kommt auch dazu, vielleicht hatte ich überhaupt keine Nebenwirkung die ersten 48 Stunden und die sind erst nach 50 Stunden aufgetreten und dann fällt mir auf, oh, jetzt habe ich Nebenwirkung. Ah, da war ja doch diese App. Ja, das sollte ich vielleicht jetzt mal da eingeben. Und dann sagt sie mir, ja, nee, Badge, dich brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich meine, ich habe dadurch jetzt keinen Verlust, ja, aber ich denke halt so, ich werde halt so unsinnig vor den Kopf gestoßen für, so, wir brauchen euch nicht. Also, ich finde es so seltsam. Weil die wollen das von mir. Oder welche Info fehlt?
Bin ich ein Stück weit bei dir und ein Stück weit auch beim Paul-Ehrlich-Institut, weil ich glaube, es ist wahrscheinlich so, dass die dass dir irgendeine Statistik oder irgendwelche Theorien über Fragebogengestaltung, da gibt's ja ganze, ganze Wissenschaftsuntersegmente, vor allen Dingen in der Psychologie dazu, die werden dir sagen, dass solche Umfragen musst du halt wahrscheinlich live, also ich bin jetzt auch kein Experte, aber das musst du sozusagen nah an der Zeit machen und ich glaube, aus dem Hintergrund wird es kommen. Aber ich bin auch bei dir und würde sagen, gerade der Fall, den du gerade geschildert hast, mit meiner ersten Impfnebenwirkung tritt 2 Tage später auf und dann denke ich mir, bis eben hatte ich nichts Spannendes zu berichten und habe es keinen Sinn darin gesehen und jetzt hätte ich was Spannendes zu berichten. Und zum anderen, die App ist wirklich scheiße, die ist einfach wirklich hart scheiße.
Ja,
von der Art, wie sie gemacht
ist. Fürchterlich.
Du wirst dann Sachen gefragt, irgendwie, wann hatten sie, zufällig hatte ich nämlich Bauchschmerzen, ungefähr so nach bei der 3. oder 4. Frage. Und dann wirst du gefragt, hatten sie Nebenwirkungen seit der letzten Befragung und wann haben die angefangen und wann haben die geendet? Und dann kannst du nur sagen, ja, die haben eben, heute Morgen haben die angefangen, also quasi, du darfst ja dann nur ein Datum eingeben, heute, wann haben die geendet, woher soll ich das wissen? Ich habe sie ja gerade noch, ja. Also gibst du dann auch heute ein, weil was anderes darfst du nicht eingeben, es kann ja nur bis zum aktuellen Datum gehen. Und beim nächsten Mal sollst du ja dann nur neu aufgetretene Nebenwirkungen, da wirst du eine Woche später gefragt.
Ja,
ich kann auch nicht auf den alten Datensatz zurückgehen und sagen, diese Bauchschmerzen hatte ich übrigens 2,5 Tage lang. Ich weiß nicht, ob sie was mit der Impfung zu tun haben, ich hatte halt einfach Bauchschmerzen und du wirst ja explizit auch aufgefordert, alles einzugeben, auch wenn du denkst, dass es nicht mit der Impfung in Verbindung steht. Du sollst ja erstmal alles, was dir so zwickt und so eingeben. Und du kannst aber das nicht sozusagen, diese Information, dass die 3 Tage gedauert haben, die ist jetzt weg. Ich konnte nur an dem Tag, wo sie aufgetreten sind, konnte ich sagen, von heute bis heute. Und beim nächsten Mal soll ich sie nicht mehr erwähnen. Und
ich habe das dann zum Teil so gemacht, dass ich den Satz oder den Teilsatz nur die neu aufgetreten ignoriert habe. Und dann geschrieben, ja, ich habe Bauchweh. Seit wann hast du das? Ja, seit dem 2.4. von mir aus. Und meine letzte Meldung war aber am 4.4. Also ich bin einfach über den Punkt hinausgegangen. Was natürlich auch das Ganze ad absurdum führt, aber egal, ja.
Wo ich dachte, ja, man könnte auch einfach.
Ich schreibe jetzt von wann bis wann ich Schmerzen hatte. So, das schreibe ich hier rein, egal ob das davor angefangen hat oder nicht.
Genau, aber das könntest recht. Einfach auch bei von bis, könntest du einfach von bis oder ongoing machen. Ja,
ja, genau.
Und dann, wenn du beim letzten Mal ongoing gesagt hast, dann würdest du beim nächsten Mal fragen, immer noch oder mit irgendwann geendet, wann denn geendet? So, das ist vom Datenbankdesign und von der Design der Abfrage ist es
korrekt.
Das rotzt korrekt. Dir so ein Programmierer in 2 Stunden hin. Mhm. Aber sowas kriegen sie nicht auf die Reihe. Ja.
Genau, also aber dann soll es so schlimm sein, wenn man erst nach 49 Stunden nach der Impfung anfängt zu sagen, so, ich habe jetzt übrigens Kopfweh seit 1 Stunde. Ja, also, sorry, das passt einfach nicht zusammen. Also.
Nee, ich habe einfach das Gefühl, das ist jetzt aber auch nur so ein Bauchgefühl, dass dieses unglaubliche Aufmerksamkeit, die die Pandemie auf so 2 Behörden wie das Paul-Ehrlich-Institut und das RKI richtet, die ja sonst, sagen wir mal, ja, die sind sicherlich präsent in der Bundesrepublik, aber sonst sind die jetzt nicht so, dass ständig irgendwie 150 Journalisten oder mehr und die ganze ARD und wer auch nicht sonst zu ihren Pressekonferenzen rennt und jeder weiß, wie der Chef vom RKI heißt und was das Paul-Ehrlich-Institut zu welchem Tag an Pressekonferenzen gibt. Ich glaube, die sind einfach hart überrannt worden und jetzt mussten sie halt schnell irgendwie eine App eben raushauen. Das ist jetzt auch nicht ihre Kernkompetenz, Apps programmieren. Und irgendwie aus dieser Gemengelage.
Aber es muss doch Leute geben, die das können, oder?
Ja, das gibt's doch echt nicht.
Also es fallen doch jedes Jahr so viele Informatikstudenten aus diesen Unis raus. Da wird es doch irgendjemanden geben, mit dem man sich auch mal unterhalten kann. Also im Zweifelsfall, wenn ich Chef von so einer Behörde will, ich würde immer im CCC anrufen und fragen so, hier Leute, ihr seid die krassesten Nerds, die ich kenne. Sagt mal, wer macht denn da was?
Ja, aber der CCC würde sich, glaube ich, nicht da zu einer Empfehlung. Also die würden jetzt nicht mit dem Finger auf irgendeine Firma zeigen.
Nee, aber vielleicht können die mir irgendwie mal in Dialog mit mir treten.
Ja, das können sie sicher, ja.
Und dann so, ja, meinst du, ich soll das bei der SAP entwickeln lassen? Ach, vielleicht nicht.
Geh lieber wobei, zu irgendeiner. Also,
ja, Corona, also, weißt du, ist ja egal.
Ja, ja, aber Corona-Warn-App hat die SAP ziemlich gut gemacht, würde ich sagen. Schnell und ordentlich. Also.
Ja, war jetzt auch irgendwie. Versuchen,
ja, nee, Scherz, ich weiß schon, war nur ein Beispiel, klar, ja. Ja, auf der einen Seite, ja, auf der anderen Seite, wir haben so krassen Fachkräftemangel in der IT, also selbst große Firmen tun sich enorm schwer, die Leute zu finden Und es ist jetzt wahrscheinlich nicht so, also es ist für sicherlich als Kunde, wenn du so eine App-Bude bist, ist das Paul-Ehrlich-Institut mal so für so einen Auftrag ein guter Kunde, weil die zahlen sicher bestimmt hoffentlich pünktlich ihre Rechnung. Das ja, aber um jetzt jemanden einzustellen, glaube ich nicht, dass du jetzt als junger, aufstrebender Softwareentwickler, der gut ist, also das noch dazu geschickt, es kommen ja auch viele durchschnittliche und schlechte Programmierer jede Woche von diesen Unis.
Echt?
Die sind vermutlich sogar in der Überzahl. Und
also jetzt machen wir einen Punkt.
Zum Glück programmiere ich nicht. Ich komme auch von so einer Uni.
Ja, nein, aber junge Programmierer halten sich immer für die ganz Großen. Habe ich auch gemacht, als ich so alt war.
Jung bin ich zum Glück nicht mehr.
Ach, was und ein Glück. Die müssen dann noch nachreifen.
Du wärst wirklich ein großer Programmierer.
Das dachte ich damals schon. War ich damals noch nicht. ob ich das heute bin, weiß ich auch nicht, aber zumindest sehe ich heute meine eigene Ausstattung mit Fähigkeiten und Handwerkszeug realistischer als damals.
Achso, ich dachte, ich sehe heute mein eigenes Versagen humoristischer als damals.
Auch das, mein eigenes Versagen konnte ich schon immer ganz humoristisch einordnen.
Ja, das ist ein großer Wert.
Aber was ich sagen will, du willst wahrscheinlich nicht beim Paul-Ehrlich-Institut da, also ich habe keine Ahnung, was die zahlen, aber die werden sicherlich dieselben Probleme haben, IT-Fachkräfte zu finden. Und das ist jetzt alles nur Unterstellung. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die intern nicht so aufgestellt sind wie so ein Softwareunternehmen, wo du als junger, aufstrebender Entwickler hinkommst und dir denkst, Menschenskinder, hier ist ja alles vorbereitet für dieses produktive Entwickeln von moderner Software.
Mhm.
Vielleicht tue ich denen da auch Unrecht, weiß ich nicht.
Aber das ist tragisch, gell? Wenn du halt eine App entwickelst oder entwickeln lässt, die darauf angelegt ist und wahrscheinlich auch halbwegs mit Erfolg eine der erfolgreichsten App dieses Jahres zu sein, dann ist es halt schlimm, wenn es so ein Rotz ist, gell? Selbst wir haben es beworben. Ja, weil ja. Die Idee natürlich richtig ist, klar. Also
ja gut, auf der anderen Seite muss man vielleicht auch denen zugutehalten, zu sagen, Die Impfung ist da und irgendwer hat dann irgendwann diesen Bedarf erkannt und hat gesagt, Mensch, lass uns das schnell machen. Reden wir ja auch totalen Blödsinn und die App gibt es schon 20 Jahre lang. Das wäre noch schlimmer. Wurde vorher für andere Impfungen benutzt und es hat einfach nur keiner gewusst, weil es keiner verwendet hat. Könnte auch sein,
jeder mal recherchieren. Beim Nokia 3310 oder wie das hieß.
Oder? Ja, sowas. Aber mal angenommen, die hätten die jetzt neu entwickelt, das gehe ich jetzt mal als Grundannahme davon aus, dann war das wahrscheinlich so ein relativer Schnellschuss. Und dann kann man am Ende vielleicht auch sagen, in der Not frisst der Teufel Fliegen und die Daten, die das Ding jetzt erhebt, auch wenn es dich jetzt verprellt hat oder deine Frau in dem Fall, es kommen wahrscheinlich immer noch Millionen von Datensätze da so jeden Tag rein.
Klar.
Und die sind im Zweifel besser so erhoben als gar nicht erhoben. Und am Ende ist es dann irgendwie auch egal, wie viele Leute da jetzt irgendwie die Hasskappe zwischendurch auf hatten. Die Daten, die zusammenkommen, sind da, die kann man auswerten. Ja. Und wenn man dabei was Entscheidendes lernt, dann war es halt nicht schön, ja,
aber dann wäre es
erfüllt.
Dann wäre es sinnvoller, einfacher und besser. Sie würden es einfach zulassen, dass man nach 48 Stunden noch die App startet und die Daten hinterher wegschmeißen, stillschweigend. Ja, dann hätten sie es gleich erreicht. Wenn sie an diese Daten nicht glauben, die älter als 48 Stunden sind, dann sollen sie es einfach wegschmeißen. Aber dann verhindern sie so echt miese PR.
So wie wir sie gerade machen, meinst du?
Genau. So wie wir die gerade machen.
Und ja.
Ich bin sicher nicht der Einzige, der sich darüber geärgert hat. Ja. Und ich überlege jetzt, obwohl ich erfolgreich durch den ersten Prozess durchgegangen bin, überlege ich jetzt, ob ich beim zweiten Mal mitmache, weil ich mir denke so, was soll die Rotze, ja? Also
gut, das wäre aber schon kleinlich und beleidigt, das kleine
natürlich ist das
Leberwurst
ja,
von dir. Also.
Ja, aber so sind Menschen, ja? Das ist natürlich ist das
ja, kleinlich. Ja, aber du nie, hoffentlich nicht. Da kannst du doch jetzt hoffentlich drüber stehen. Also ich meine, da muss man ja auch mal ein bisschen größer sein, als man sein möchte. Also.
Wie gesagt, mir wäre es lieber gewesen, man hätte mich angelogen und meine Daten weggeschmissen. Die Daten meiner Frau, ja, wäre mir lieber gewesen. Also ich finde es einfach unprofessionell, das so zu machen. Aber gut, ja, natürlich werde ich dabei sein. Ich bin ja der Wissenschaft verpflichtet und so. Aber ja, ist schon so.
Lach nicht, das ist ernst.
Ja, nein, ich nehme es auch ganz ernst. Aber ich fand die Aussage lustig.
Ich habe die Woche ganz anderes Thema zum Thema Wissenschaft. Ne?
Jetzt nicht abschweifen. Wir sind im Sneakpot.
Doch, doch.
Da wird nicht abgeschweift. Wir haben ein Thema und wir reden jetzt über, ja, was?
Genau, und das Thema ist Unkraut, was in den Fugen des Rinnsteins wächst und was ich mit einer Draht, mit einer rotierenden, elektrisch betriebenen Drahtbürste versuche zu bekämpfen. Neuerdings. Und
Frau hat eine Fackel gekauft und brennt einfach alles weg.
Ja, genau. Und dann kommt jemand dazu und sagt mir, ich sage jetzt nicht, wer das war, und sagt mir.
Kennen wir den?
Ja, natürlich ist mein Schwiegervater. Und ich rede jede Woche über ihn, ne?
Gut, dass du es nicht gesagt hast.
Und sagt mir so, soll ich dir mal sagen, was der der Cousin von also von seiner Frau, also meiner Schwiegermutter, dazu sagt? Der ist nämlich Biologe. Habe ich mir schon gedacht, okay, der wird wahrscheinlich jetzt der Meinung sein, dass das nichts bringt. Und dann hat er mir eine wirklich abstruse Story erzählt, die ich wirklich nicht glauben kann. Nämlich, dass dadurch, dass ich jetzt alles aus den Fugen raushole von unten, dass dann auch die Samen von unten rausgeholt werden und das dann erst richtig, also kommt mir nicht plausibel vor, also das ist mit den Samen von unten jedenfalls, das mag sein, dass wenn ich da alles raushole, dass dann das neu wieder besiedelt werden kann und dass dann noch mehr wächst, kann durchaus sein, ja, aber nicht irgendwie Samen von unten, aber und dass ich das auf jeden Fall mit Feuer machen soll, weil nur so funktioniert's. Ist der Meinung und der ist Biologe. Und da habe ich gesagt, also kommt mir aus denen und denen kommt mir das nicht so plausibel vor und ich probiere das jetzt mal so und er hat dann irgendwie so im Weggehen so gesagt, so, also ich weiß es nicht, ich bin kein Geologe, kein Biologe. Und ich habe ihn nur noch so hinterhergerufen, ich schon. Und das stimmt ja auch. Ich bin halt Paläontologe, ja, ist also ausgestorbene Zoologie im Endeffekt, was natürlich überhaupt nichts mit Unkraut in der Fuge zu tun hat, also wirklich gar nichts. Ich habe überhaupt keine wissenschaftliche Expertise im Bereich Unkraut, weil ich eben auch kein Botaniker bin, sondern Zoologe und eben auch nur für ausgestorbene Tiere. Aber ich habe dann überlegt, so dieser Ausdruck, dieser Stempel, der ist Biologe, der muss es wissen, wie das mit dem Unkraut ist. Das ist ja kompletter Unsinn. Also vielleicht ist der halt auch Zoologe, gell? Ich habe dann meine Frau gefragt, was der ist vom Beruf. Der war Biolehrer.
Okay.
Ja, keine Ahnung, ob das jetzt... ja, ich werde das jetzt mal mit der Bürste probieren dieses Jahr und nächstes Jahr kaufe ich mir dann so ein Höllengerät, wie meine Mutter das auch hat.
Das ist super, das macht total Spaß.
Meine Mutter hat gesagt, es sei ziemlich langweilig, weil man halt ziemlich lang immer diese Unkräuter behandelt. Aber die hat sowas Elektrisches.
Du musst
oder
da
hast
nicht
du sowas mit Gas?
Gas und dann Feuer vorne raus. Du musst da gar nicht so lange.
Viel Gas, oder?
Nee, man muss sie halt nicht verbrennen, sondern du musst sie nur so ansengen, dass die Zellen kaputt gehen an gewissen Punkten. Und dann stirbt es einfach so nach und nach ab. Also es ist halt nicht so, dass du das verbrennst und dann Asche auffegst, sondern du gibst ihn einfach so, erhitzt sie halt kurz über
dem. Fügst ihm tödliche Verletzungen zu.
Genau, über den Punkt, wo es angenehm ist und eine Woche später kannst du wegfegen.
Ja, das ist schon irgendwo einleuchtend, ja, keine Frage. Das ist
angenehm martialisch, also.
Ja.
Und auch wenn jemand vorbeiläuft und dich beschimpft bei uns an der Hauptstraße, sind ja auch genug Leute, die dann da genau gucken müssen. Damit quatscht dich keiner dumm an. Das Ding auf dem Boden halten und langsam drauf zulaufen. Ja, nein, haben wir nicht gemacht, natürlich.
Also mir widerstrebt es aus ökologischen Gründen ein bisschen, so dafür Gas zu verbrennen.
Ja, aber das ist.
Gibt ja auch elektrisch. Also ich weiß nicht, ob das. Wahrscheinlich hat es nicht so viel Power. Meine Mutter hat so ein elektrisches Teil, ich muss das mal.
Du kannst ja noch ein Würstchen davor hängen.
Stimmt, habe ich nicht umsonst verbraten. Gute Idee.
Du machst noch Essen.
Ja.
Okay.
Wo sind wir da jetzt wieder gelandet?
Ja, ja.
Naja.
Bei Flammenwerfern.
Ach ja, bei Wissenschaft, genau.
Wir haben vorhin.
Ich und meine Botanik.
Ja.
Von was hatten
wir
es?
Wir haben vorhin über Informatiker und so gelästert. Was war eigentlich mit unserer Webseite kaputt?
Ach ja.
Das wollte ich ganz am Schluss erzählen. Da gibt's noch eine Kapitelmarke Server. Ja, wenn die Hörer das hier hören, dann ist die Webseite ja zwangsläufig wieder ganz, weil sonst würden sie das ja nicht hören.
Vermutlich.
Also,
weil wir sonst
also
keinen Artikel angelegt haben könnten.
Genau. Nicht nur das, sie könnten es auch nicht runtergeladen haben.
Ja, auch das nicht.
also es ist jetzt, wir sprechen jetzt definitiv in der Vergangenheit, obwohl es für uns noch Gegenwart ist. Der Server war also kaputt. Ganz einfach, das SSL-Zertifikat ist abgelaufen. Das ist schon ein paar Mal passiert, weil ich immer zu faul bin, das irgendwie rechtzeitig und so weiter. Die laufen halt alle 90 Tage
ab. Diese Erklärung auch bekannt vor. Also es ist,
ja, ja.
Ich meine auch, dass wir das Thema schon mal hatten.
Ja, dann ist aber in der Regel so, dann klicke ich da einmal und dann ist gut. Und ja, ich
könnte
da so ein Skript das automatisch durchlaufen lassen und so, aber ja, man muss das irgendwie auch konfigurieren und da habe ich keine Zeit für. Und jetzt hat es mich hart erwischt, weil das Skript, was wir da benutzen, geht auf eine API bei Let's Encrypt, wo wir die SSL-Zertifikate, also wo alle ihre SSL-Zertifikate herkriegen. Die haben ihre API geändert und haben einen API-Endpoint Version 1, nennen sie das, haben sie abgeschaltet. Und man kann jetzt nur noch Version 2 benutzen. Und das Skript, was wir verwenden, ist natürlich nicht kompatibel mit Version 2. Weshalb ich jetzt die neue Version von diesem Tool runterladen und installieren und alles konfigurieren, und das geht natürlich nicht mit denselben Parametern, ist alles anders als vorher, und das natürlich exakt passiert, während ich nicht zu Hause war, sondern irgendwo im Land, wo du oben am Fenster stehend mit Hand aus dem Fenster ein Strich LTE hast und ich keinen Laptop bei hatte, will sagen, war dann kaputt, war dann halt so, und ja, ich werde mich da jetzt dann ranmachen, das nochmal zu reparieren, ja, bin ich noch nicht zugekommen.
Ja, dann hoffen wir das Beste, dass wir das hier nicht einfach nur ins in den leeren Raum
ins Nirvana gesprochen haben.
Ist ja nicht unfixbar. Man muss das SSL-Zertifikat wieder erneuern, nachdem ich dieses neue Skript da ans Laufen gebracht habe.
Für mich und dann noch Magie. Reine Magie.
Ja, das hat es nicht viel zu tun. Und dann wird es
bei Dirk Gently hätte es das. Okay.
Ja, also die Computerprobleme, die ich suche mit dir nicht, die kommen zu mir.
Ja, genau. Holistischer Informatiker.
Fantastisch. Würde mich viel mehr interessieren.
Du solltest deine Twitter-Bio ändern, Bob. Holistischer Informatiker draufschreiben.
Ich hatte neulich wieder im Büro so einen Fall, wo dann auch jemand mir was vorführen wollte, was kaputt ist an meiner Software. Und dann haben wir Screen-Sharing-Session aufgemacht und ich habe es durchgeklickt und es hat einwandfrei funktioniert, und die andere Seite war dann auch wieder so ein Moment, wo du am liebsten in die Tischkante beißt. Es gibt's nicht! Wenn du dabei bist, dann macht's das nie!
Du, ich hatte sowas aber tatsächlich mit unserer EDV schon, wo ich den auch am Telefon so, ach, wenn ich sie gerade am Telefon hab, ich hatte hier noch das und das Problem in meinem Windows, und dann habe ich das geschildert und hat er gemeint so, also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich verstehe gar nicht so ganz, was Sie sagen. Und dann habe ich so, ja, dann loggen Sie sich doch mal gerade bei mir ein. Ich führe Ihnen das vor. Und dann habe ich das vorgeführt. Und er so, aha. Also das habe ich noch nie gesehen. Naja, Windows.
Ist doch gut.
Und ja, und wie ich das jetzt lösen soll, das weiß ich auch. Moment, ich probiere mal. Also rumprobiert, nicht geschafft. Und dann hat er gesagt, ja, okay, um was ging's denn da? Ich weiß gar nicht, es war völlig Absurdes. Irgendwie, dass die, ich weiß nicht mehr, irgendeine Darstellung im Explorer war das von Dateien. Und, oder von Bildern irgendwie so, oder von Thumbnails, keine Ahnung. Und, er hat es nicht geschafft, und dann hat er irgendwie zwei Wochen später sich wieder angerufen, so, ja, er weiß jetzt, wie das geht, gehen Sie mal dahin und dahin und stellen Sie mal das aus und machen Sie hier den Haken weg. Und da war der halt in einem Bereich von Windows, der für mich eigentlich nichts mit Thumbnails oder mit Bildern oder mit Dateien zu tun hat. Es war was ganz, also völlig, es hatte nichts damit zu tun. Und dann ging's. Es war irgendwie so wirklich so, da hat Windows so drei Schleifen und einen Schluck auf und keine Ahnung, und dann landet es irgendwo an einer ganz anderen Stelle, landet ein Problem, was es von denen Informatiker noch nie gehört hat. Also Windows ist schon geil. Also das ist schon ziemlich abgefahren.
Ja. Ich wette, das kann man logisch erklären, aber ich
kann es ja, nicht sicher ganz irgendwie. Aber, ja. Es war völlig, ja. Es war, und das wirkte wirklich magisch, aber ja gut, Windows ist halt auch hart an der Magie. Mensch. Ja, eben.
Genau.
Sehr schön.
So.
Gut.
Jetzt kommt das Thema der Woche. Oha. Thema des Monats, Oha. Thema des Jahres.
Welche? Mehrere. Es kommen noch drei große Themen.
Der Stefan ist
drei jetzt. Drei wiederkehrende.
Es gibt ein neues Sneakpot-Baby.
Ach so.
Ah. Ja. Wupp, wupp. Wupp, wupp. Wir haben letzte Woche eine zweite Tochter bekommen.
Hurra. Ja. Wir müssen jetzt so tun, als wüssten wir es nicht und wären auch total überrascht wie die Hörer.
Das ist total schwierig, überrascht zu tun.
Dass ihr das wisst, das weiß ich, glaube ich, auch alle Hörer. Ja.
Alles genau. Gut. Kind gesund, Frau gesund.
Kind gesund, Vater Frau gesund. Gesund, Vater gesund, ziemlich durch.
Schwester aber gesund.
Schwester gesund.
Auch ein bisschen durch.
Begeistert ist anders, aber sie arrangiert sich damit. Ja, das ist halt so ein bisschen.
Ganze Aufmerksamkeit ist weg, so ein Ärger.
Ja, das ist plötzlich kein Einzelkind mehr zu sein, ist eine Umgewöhnung, ganz klar.
Meine Cousine hat mal gesagt, so, das ist halt so, als würde dein Partner einfach noch jemanden mitbringen und der wohnt jetzt auch noch hier. So, also stellt euch vor, eure Frauen bringen einfach noch einen zweiten Typen mit. So.
Gewagte Analogie.
Das ist der Heinz, der wohnt jetzt auch hier, der schläft auch bei uns im großen Bett.
Ernsthaft?
Das ist der erste Name, der mir eingefallen ist.
Heinz.
Bitte?
Heinz.
Ja. Mein Opa ist Heinz.
Ja, dann der.
Kann ja jetzt dein Opa nichts für.
Der Emil.
Ja, aber Emil.
Bei meiner Tochter in der Gruppe gibt es zwei Emils in der Kita.
Ja, ja. Das ist total moderner Name. Total verbreitet wieder. Ja, irre, ja. Bei uns auch. So die ganzen Antons und Emils und ja. Alle wieder da.
Aber du stehst halt Zeit deines Lebens, jetzt in dem Fall 3 oder 4 Jahre oder sowas.
2,5.
Auf einem Thron.
Du erkennt, ja.
Und,
ja,
und bist der König und jetzt kommt so ein Zwerg und tritt dich da runter. Und genau. Das ist halt uncool.
Ja. Genau, und du bist plötzlich nicht mehr einer von zwei Königen, sondern du bist halt nicht mehr der König. Das ist halt, genau. Der Fokus verlagert sich halt aufs neue Kind, weil das halt auch nötig ist, weil das es auch halt nötiger braucht.
Genau.
Das ist aber schwer anzunehmen, wenn man irgendwie 2 oder 3 oder 4 ist. Das ist halt, ja, mit 4 geht's vielleicht schon wieder, ich weiß es nicht.
Ich fand allerdings, dass es in der unmittelbaren ersten Zeit noch einfacher war, das aufzufangen, weil zumindest jetzt mir als Mann so sind gar nicht so wahnsinnig viele Aufgaben zugefallen, außer die große Tochter aus dem Weg halten, so nach dem Motto. Klar, ja, du musst dann mal hier und da mal helfen.
Das stimmt.
Aber so im Großen und Ganzen, das Kind braucht die Mama, das Kind braucht die Brust, das Kind braucht so. Und klar, die Mama hat auch Bedürfnisse, die du als Vater gelegentlich dann da mal irgendwie helfen musst, irgendwas. Oder halt auch so generell noch schlapp von der Geburt, alles ein bisschen schwierig noch. Aber die große Tochter in dem Augenblick sozusagen zu betüddeln, fand ich, war das am Anfang, habe ich dann meinen Fokus so auf sie gerichtet, damit sie sich nicht vernachlässigt vorkommt. Und das hat gut funktioniert. Und erst dann ein bisschen später, wenn sich das dann alles so normalisiert und wie soll ich das jetzt, kann da keinen so einen richtigen Punkt festmachen, aber irgendwo hatte ich dann so das Gefühl, da wurde es dann schwieriger, wo dann so, dann ist die Aufmerksamkeit ein bisschen mehr von ihr weggegangen, wo dann so, ja, am Anfang hatte ich auch noch Urlaub und dann musste irgendwann wieder arbeiten gehen und die Mutter muss sich um beide kümmern, vielleicht ist das der Punkt gewesen. Und wenn die Mutter ja, gut, dann...
Am Anfang hast du natürlich als Vater auch die Möglichkeit eben, eine stärkere Beziehung zu deinem ersten Kind dann aufzubauen, dass eben bisher die Mutter als Hauptkulminationspunkt hatte und dann kannst du da eben praktisch der Ersatz sein, ne? Weil die Mutter kann das halt dann am Anfang nicht. Das hat schon auch Stärken, also gerade für einen Vater.
Ja, aber ich meine, ich hatte dann Elternzeit und in der Elternzeit konnte ich das ganz gut aufnehmen, konnte die Große quasi sozusagen betüddeln, damit die sich nicht vernachlässigt vorkommt. Und als meine Elternzeit dann zu Ende ging, ein bisschen Urlaub gehabt und so, aber dann ist irgendwann der Punkt, wo ich jetzt in der, das ist ja nur eine relativ klassische Rollenverteilung, aber es ist ja auch irgendwie egal, eine der Elternteile ist dann wieder bei der Arbeit und andere Elternteil hat beide Kinder am Hacken und dann kommt dieses Gefühl von
Homeoffice ist.
Ja, okay, aber nee, war ja erst nicht so, war bei unserem, ne doch, stimmt, war doch, schon so.
Ich weiß auch,
ja, stimmt, oder? war so. Aber dieses Gefühl von, ich werde auch mal vernachlässigt, weil da ist dieses andere Kind, kam dann, glaube ich, bei ihr erst so, bei unserer Großen erst so richtig raus, als ich dann sozusagen aus dieser Rechnung, zumindest tagsüber, wenn ich arbeiten war, wieder so ein bisschen gestrichen wurde, und dann die Mutter mit beiden klarkommen muss und dann natürlich das Kleine betreuungsintensiver ist und das Große hin und wieder mal gebeten wird, sich jetzt mal alleine zu beschäftigen, was dann natürlich wie eine Zurückweisung wirkt, ganz klar.
Ja, klar.
Wie ist es denn jetzt, Stefan, so in dieser unmittelbaren Phase? Bist du jetzt für die Große zuständig oder wie ist es?
Ja, wobei sie ja vormittags in die Kita geht, war jetzt letzte Woche natürlich nicht, weil Feiertag und so. Ja, schon mehr, aber ich möchte natürlich auch die Kleine auf dem Arm haben, weil das schon irgendwie ganz schön süß ist, so ein 3-Kilo-Kindchen auf der Brust liegen zu haben und dem beim Schlafen zuzugucken. Aber klar, kümmere ich mich mehr jetzt um die Große und ja, irgendwann, also so tagsüber und so klappt das auch gut, aber abends so beim ins Bett gehen, ja, merkst du, gestern ist er irgendwann nachts aufgewacht, war schweißgebadet, hat geweint, konnte überhaupt nichts sagen. Ich weiß nicht, was sie geträumt hat. Dann hat sie irgendwann gefragt, ob das Baby noch da ist. Hab gesagt, ja, das Baby ist noch da und dann ist sie wieder eingeschlafen.
Sowas fragen die immer. Das war bei uns genauso.
Ja, also das war ganz.
Ob es nur ein böser Traum war oder ein guter oder irgendeine Art von Traum.
Ja, also keine Ahnung.
Nee, bleibt jetzt.
Vielleicht
gehen wir nicht wieder zurück.
Vielleicht hatte sie auch andersrum Angst, dass dem irgendwas passiert oder das weg
ist. Ja, klar. Ist eine Mischung, ja.
Und ja, wir hatten gerade einen Trauerfall. Also das mit dem, dass plötzlich jemand weg ist, hat sie gerade erst erlebt. Also
ja.
Das ist schon, ja, irgendwie präsent. Und aber ja, also tagsüber macht es toll und ist auch dann total süß, wenn sie dann da sitzt und die auch mal auf dem Arm haben will und nee, ich trage Treppe runter. So, nee, du trägst das Baby nicht die Treppe runter. Nein, das machst du nicht.
Objection. Ja.
So, und trägst sie die Treppe runter und dann so unten steht da, Arme auf, so, ich Baby tragen, so. Du setzt dich auf die Couch und dann gebe ich dir das Baby. Wie wäre das? Das wäre schon, das würde mir irgendwie besser gefallen. Also da ist er auch total goldig und so die große Schwester. Aber ich glaube, für sie ist es im Moment auch wichtig, in der Kita zu sein, wo sie halt sie ist und sie nicht die große Schwester ist. Also das ist so, dass andere so Leute sie immer eben nicht nach ihr fragen, wie das vorher war, sondern nach dem Baby. Und viele, glaube ich, das Gefühl haben, so sie tun ihren Gefallen, weil dann ist ja was Besonderes, worüber sie erzählen kann, aber dass sie dann im gleichen Moment damit hinten runterfällt, das merkt man halt dann nicht so.
Ja.
Und ja. Das macht es halt schon schwierig auch für sie. Und ja. Nee, aber ich glaube, sie findet es schon irgendwie cool auch. Also so, dass da jetzt, dass sie da ist und so und oh.
Und diesmal wir haben ein ganz schönes Buch. Jetzt weiß ich leider, ich habe gerade versucht zu finden, wie es heißt. Irgendwie sowas wie Das Baby muss weg oder sowas. Das ist nicht ganz ernst gemeint, aber das ist so ein Buch, wo quasi die Geschichte so genau aus der Sicht des Großen erzählt wird, das sich vernachlässigt fühlt. Und das hat natürlich, wendet das sich noch und hat ein Happy End, aber das Buch haben wir unserer Großen dann geschenkt und das hat sie dann ganz oft vorgelesen haben wollen, um das so für sich auch wahrscheinlich irgendwie einzuordnen und zu verarbeiten. Und nach einer kurzen Weile war das Buch dann auch nicht mehr interessant. Also ich habe das jetzt schon echt lange nicht mehr vorlesen müssen, weil dann hatte sie das irgendwie verstanden. Ja, kennt ihr das nicht, wenn du so,
doch,
wenn du so immer wieder das gleiche Buch
hingetragen
bekommst und dir denkst so, ich kann es nicht mehr sehen, aber man liest es dann doch immer wieder vor.
Ich kann die von Christoph empfohlene Riesenbirne mittlerweile in großen Teilen auswendig. Wenn bei uns irgendwie eine Wassermelone auftaucht, sagt meine Frau, da könnten wir uns Spiegeleier zu braten.
Ja, geil. Das ist eine der besten Szenen. Und ich denke, was soll denn das?
Was ist denn das
Wassermelone mit Spiegelei?
Ja, aber genau. Trotzdem, es ist so ein tolles Buch, ich freue mich immer. Also lieber als irgendwie, weiß ich nicht,
Paw Patrol, das Buch. Feuerwehrmann Sam. So was
gleiche Frage. Leider.
Direkt also entsorgen. Letzte oder vorletzte Woche, weil Theresa irgendwie hier unten beim Schreibwarenladen mit den Kindern, weil die Theresa ja gerne Dinge nicht bei Amazon kauft, sondern die dann beim Schreibwarenladen und dann einfach 2 Wochen darauf wartet. Und ist ja total, ja, ist ja nicht nur legitim, sondern lobenswert eigentlich. Mir widerstrebt es ein bisschen, aber gut. Und der bestellt es dann bei Amazon, habe ich das Gefühl, und egal. Und dann waren sie
bringt
dort.
Bringt sie euch wenigstens auch vorbei oder muss dann nochmal hindappen?
Nee, hindappen. Das ist klar, weil Theresa meint ja, man muss dann laufen und so. Und wo ich dann finde, man kann auch im Elektroauto hinfahren. Egal. Und da hat dann die Rosa durfte dort sich ein Pixi-Buch ausruhen, weil der Lucius, glaube ich, irgendwas von seinem eigenen Geld gekauft hat. Und dann wollte die Rosa auch was von ihrem eigenen Geld kaufen. Und dann durfte sie ein Pixi-Buch sich aussuchen, wo ich auch zu Theresa gesagt habe, wie kommst du auf diese Schnapsidee? Und was bringt ihr natürlich nach Hause? Paw Patrol. Paw Patrol als Buch. Sowas Bescheuertes.
Jetzt musst du es vorlesen.
Die Kinder wollten nur einmal, dass ich es vorlese, haben mir dann bei der zweiten Seite den Mund zugehalten, weil ich einfach die Stimmen der Hunde genauso dämlich vorgelesen habe wie in der Serie. Und da haben sie keinen Bock drauf. Auch völlig überdreht und albern und ja.
Das ja.
Ist ein Blödsinn.
Wir machen das mittlerweile auch so, dass wir ganz deutlich sagen, so das Buch mag ich nicht. Und dann fragt sie immer noch mal, Papa, Buch mag? So, nee, ich mag das nicht. Und dann gibt es ein anderes zum Glück.
Ja, heute wollte die Rosa Ritter Rost vorgelesen. Das hasse ich auch wie die Pest. Habe ich auch nicht. Habe ich gesagt, nee, Rosa, kannst du dir von deiner Mutter vorlesen lassen? Das lese ich nicht vor. Ich
das kann dir fast alles auswendig. Ich sage dann immer, du kannst ja selber vorlesen.
Ja, genau.
Oder setz einen Stoff dir daneben so, lies es dem vor.
Und dann, wir waren am Wochenende bei meinen Eltern und da habe ich wieder einen Schwung Bücher aus meiner Kindheit mitgenommen. Und die liegen mir mehr. Und da habe ich heute den Maulwurf Krabowski vorgelesen. Sehr schönes Buch.
Aha.
Schöner Name für einen Maulwurf.
Ja, gell? Finde ich auch.
Irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben über dieses Baby und so noch nicht genug erfahren. Erzähl doch noch ein bisschen irgendwas.
Ja, richtig. Schönes, so. Nichts davon, weil wir immer abschweifen.
Ja.
Wir schweifen sonst nie ab.
Ach, genau, eine Sache wollte ich noch anmerken.
Stefan, schön mit dem Baby, aber jetzt hör mal auf zu reden. Wir wollen auch mal nochmal was.
Nee, weil es gerade gepasst hat, vor 5 Minuten, als du über dieses Buch sprachst, das Baby muss weg. Wir haben ein ähnliches Buch, was auch
Ich weiß nicht, ob das so heißt. Ich muss das noch raussuchen.
Kannst du das raussuchen und bitte schicken und in den
Artikel so? Bei uns hieß dieses Buch Wir sind jetzt 4 und da ist auch der hintere Teil, als das Baby dann da ist, könnte man auch übertiteln mit Das Baby muss weg. Ist aber auch ein schönes Buch. Wir sind jetzt 4. Empfehlenswert. Ja, aber Stefan, Baby.
Baby, ja.
Es klang so raus, weil du gesagt hast, irgendwie 3 Kilo und so. Also es ist ein normal gewichtiges, normal proportioniertes Baby.
Genau.
Glaube ich nur ein paar Tage vor Termin oder so.
Ja, 3 Tage vor Termin, also vor dem errechneten Termin. Und ja, es war im Gegensatz zur ersten, wo wir ja irgendwie... Wer macht sich denn hier das langweilig? Schon wieder einen Drink.
Nein, ich meinte gerade, der eine macht sich einen Drink und ich muss lachen. Und das muss gerade an Loriot denken. Und das ist ein normal proportioniertes und dann sehe ich, wie heißt der Opa bei Loriot?
Hoppenstedt.
Ja, wie er da in dem Laden, hat es ein Zipfelchen? Es hat alles, was es braucht. Nee, alles dran, was dran gehört, alles weg, was nicht dran gehört. Sehr gut.
Das ist ein Zipfelchen.
Nein, schon wieder unterbrochen.
Zipfelchen ja. Hat es nicht.
Nein, soll ich auch nicht.
Beim ersten war ja der Geburtsvorgang etwas länger, irgendwie mit 40 Stunden fast. Hier war es so, dass wir morgens um, ich glaube, 5:30 oder so, hat meine Frau mich geweckt. Sie hatte schon hat sie mir dann nachher erzählt, Mitternacht oder 1 Wehen, aber sie hat gesagt, so ja, die konnte man irgendwie aushalten und dann habe ich noch so ein bisschen gedöst und ach ja, ging alles. Und dann haben wir eben unser Zeug gepackt und Bescheid gesagt für meine Tante, die dann kam, um die Große zu betreuen. Die Große ist dann mit aufgewacht um 6 Uhr, was natürlich auch so, das könnte jetzt ein anstrengender Tag werden für euch, aber wir gehen dann mal ins Krankenhaus. Tschüss. Sie hat auch 20 Sekunden geheult, glaube ich, und dann war irgendwie ihre Patentante und meine Tante da und der ganze Tag war super und ich glaube, sie hat irgendwie 5-mal nach uns gefragt oder so. Also es war total gut für sie. Ja, also waren wir irgendwie um 6:30 im Krankenhaus und um 9:45 war das Kind da. wir sind irgendwie, Anmeldung durfte ich noch nicht mit rein, also irgendwie Anmeldung schon, aber dann eben die erste Untersuchung und so, das habt ihr ja auch alles mitgemacht, da durfte ich nicht mit rein und dann hieß es aber so, nee, nee, der kann jetzt hochkommen. Gab es dann noch irgendwie Diskussionen, weil die eine wusste nicht, was die andere, egal, jedenfalls war ich dann irgendwann oben, sind wir noch eine Stunde spazieren gegangen, ja, und dann ging es relativ schnell. Aber also so eine Stunde Presswehen miterleben, das ist ganz andere,
ja,
Ehrfurcht vor meiner Frau. Das ist unglaublich. Also ja. Und dann, aber die Hebammen waren super, die war die ganze Zeit so, ach, es läuft so gut und ach, so toll. Und meine Frau irgendwann später so, ich habe zwischendrin gedacht, ich schaff's nicht mehr irgendwie. Also es ging gar nichts. Und nee, aber ach, es war so eine tolle Geburt bei ihnen und wenn sich alle so anstrengen würden, das wäre voll toll. Und so, okay. Es war lustig. Also
hier ist ihr Bienchen für fleißiges Mitmachen.
Im Mutterpass steht Klasse gemacht, Ausrufezeichen.
Okay. Ja, ja, aber du hast also insgesamt den Eindruck, die zweite Geburt war, wenn auch beeindruckend, aber dann doch irgendwie,
ja,
smoother so als die erste.
Ja, und ich habe sie natürlich viel bewusster wahrgenommen, weil irgendwie man ja dann doch ungefähr weiß, was so kommt. Und ja, und wir waren um 4 Uhr nachmittags, waren wir wieder zu Hause.
Boah, das ist echt schnell.
Wir hätten um 3 zu Hause sein können, aber die, also darfst nach 4 Stunden darfst du gehen, aber die Ärztin hatte noch irgendwo eine andere Patientin, die versorgt werden musste und dann mussten wir halt noch ein bisschen warten. Und als wir nach Hause gekommen sind, waren natürlich meine Tante und die Patentante und mein Cousin waren auch noch da und unsere Tochter lag im Garten unter der Schaukel auf so einer Matte und hat geschlafen. Die hat sich irgendwie von meinem Cousin versteckt mit ihrer Patentante zusammen und ist dabei leider eingeschlafen, weil sie einfach durch war. Ja, gut, wenn die um 6 Uhr aufsteht, das ist ganz klar, das ist irgendwie, irgendwann bist du müde und dann, ja, ist sie leider während des Spielens eingeschlafen und dann aber auch erst um 6 oder so abends wieder aufgewacht. Natürlich ging dann der Abend viel zu lange, aber egal, es war eh alles aufregend, alles neu. Aber es gibt ein sehr lustiges Foto, wo alle meine drei Damen nebeneinander auf der Couch liegen und pennen. Ja, schön. Nee, aber ja, und dann war sie erst so ein bisschen, was ist denn jetzt das? Und dann hat die auch noch Geräusche gemacht, da hatte sie kurz auch Angst vor dem Baby. Und ja, mittlerweile findet sie sie meistens recht gut. Also natürlich gibt es Situationen, wo es irgendwie der Fokus auf dem Baby ist, aber das hatten wir eben schon besprochen. Ja, sie hatte also das Baby 3,1 Kilo, 51 Zentimeter. Ja, das sind so die Daten, die
also richtig, so richtiges Standard-Baby.
Ja, genau.
Super.
Ja. Ja, alles dran.
Sehr gut.
Sozusagen. Das habe ich mit dir, hatte ich das, Christoph, gell? Bei der ESA sagt man, wenn alles gut läuft, nominal. Nominal. So. Wenn die immer nominal sagen, dann ist immer gut. So, okay, dann ist alles im Bereich. Ja, so ist es. Also, ja, ist halt so, ja. Nichts Besonderes, keine Ausreißer, alles gut, alles so, wie es sein soll. Und ja, trotzdem unglaublich überwältigend und ja, es ist, ging euch ja wahrscheinlich auch bei beiden so. Es ist, man kann es nicht so richtig glauben.
Ja, gut, bei uns war das zweite, gut, war.
Beim zweiten war es anders, klar.
Völlig absurd irgendwie. Also gerade was die Gedanken und Gefühle anging, war das zum Teil abgeschaltet. Also wenn man eben ein Kind kriegt, was, von dem man nicht weiß, ob es überleben wird, dann, ich weiß nicht, ob ich das bewusst gemacht habe oder ich glaube, es ist unbewusst. Du gehst dann in, oder ich ging dann in so einen sehr rationalen Modus, also sehr wenig an sich ranlassen. Natürlich liebt man das Kind irgendwie, aber man ist sich irgendwie auch bewusst, dass es ich weiß nicht, wenn du ein Kind kriegst normalerweise, dann ist es ja so, okay, das Kind gehört jetzt zu dir und so, das, ja, und das, das ist jetzt mein Kind und das, das beschütze ich jetzt die nächsten 18 Jahre oder so, ja, das ist so.
Oder für so, immer, genau.
Genau, oder für immer, ja, das ist so, man, wenn man ein Kind kriegt, ist nicht dein nächster Gedanke, es könnte jetzt gleich tot sein, ja, das ist ja verrückt, so ein Gedanke. Und wenn du aber eben so ein Kind kriegst wie unser zweites Kind, was eben mit einem Kilo auf die Welt kommt und eben Intensivstation hast, nur zwei Monate und so, da bist du in so einem komischen Ausnahmezustand, wo du dir auch nicht dauernd denkst, es könnte gleich tot sein, aber du bist noch nicht, oder ich war noch nicht so, dass du schon so an die Zukunft denkst, sondern du lebst viel mehr in der Gegenwart. Du denkst dir so, okay, momentan ist es so, ja, wir haben jetzt gerade, wir kriegen jetzt gerade keinen Sauerstoff mehr, wow, das ist super gut, ja, freuen uns darüber. Mhm. Und freuen uns über die Sache, die genau in diesem Moment gerade ist, so, wow, sie hat aber viel getrunken, so, keine Ahnung, ja, oder irgendwie so ultra kleine Sachen, aber man denkt noch überhaupt nicht an die Zukunft, man denkt noch überhaupt nicht an den Moment, so, wann kann sie aus dem Krankenhaus raus, obwohl man das weiß, ja, man weiß, welches Gewicht sie erreichen muss, um rauszukommen und so, oder wie wird das sein, wenn sie aufwächst? Man denkt noch überhaupt, also ich habe überhaupt nicht an die Zeit gedacht, so, wie ist das, wenn sie aufwächst? Oder wie wird das später sein? Oder wie wird das sein, wenn, so, wenn man zwei Kinder hat? Das sind, in dem Moment hat man noch keine zwei Kinder. In dem Moment hat man ein Kind zu Hause und ein Kind im Krankenhaus. Und das Kind im Krankenhaus, das zählt irgendwie noch nicht so richtig. Also es ist so ganz ist es noch nicht Teil der Familie. Das ist es dann erst, als es nach Hause gekommen ist. Und
doch so eine emotionale Schutzmaßnahme, mit dem du dich genau, auf das vorbereiten genau, das willst, was ja, vielleicht exakt. Hoffentlich nicht kommen könnte.
Exakt,
nämlich, genau. Nämlich, dass du es
verlierst. Das war auch, als sie noch gar nicht da war, hatten wir so ein Gespräch mit der Ärztin, das habe ich ja alles schon erzählt hier, aber wo die einen eben so vorbereitet und da spricht man ganz rational und relativ unemotional spricht man darüber, stellt dann Fragen und sie sagt Fragen, sie beantwortet Fragen und wie das halt so kommen kann und wie es kommen könnte und wie es wahrscheinlich kommt, so, also wie der Ablauf der Geburt sein wird und so, das ist ja alles anders bei so einem leichten Kind.
War das ein Kaiserschnitt bei euch, oder?
Am Ende war es ein Kaiserschnitt, ja, obwohl es gar nicht so aussah. Also es sah, also eigentlich war immer Kaiserschnitt geplant, weil das ist das Normale da. Und dann war es aber so, dass an dem Tag dessen, wo eben die Geburt dann sein sollte, oder an den zwei Tagen oder irgendwie sowas, hieß es, ah, nee, sieht so aus, als könnten wir jetzt doch natürliche Geburt, also sie musste dann kommen, weil da ist ja die Lungenentwicklung ist ja früh gestartet mit Cortison und so, das weil man, also das ist darauf angelegt, früher zu kommen, also die musste dann nach, ich glaube, bis zur 30. Woche musste die dann kommen.
Bis zur 30. Das ist zu krass.
Puh. Genau, und also ich glaube, möglichst nach der 25. und dann bis zur 30. Und danach ist es dann wieder schlecht fürs Baby, wenn es länger im Körper bleibt, weil es eben schon zu weit entwickelt ist dann. Oder Teile des Körpers schon zu weit entwickelt sind, insgesamt natürlich nicht. Und dann sah es so aus, als würde sie natürlich kommen. Also im Endeffekt auch Geburt dann hat sich eingeleitet. Aber es gab dann irgendwelche Komplikationen und dann haben sie es doch mit Kaiserschnitt geholt. Also es wurde dann ganz kurzfristig entschieden. Also an dem Tag morgens, der Palmsonntag lustigerweise, das ist auch an einem Feiertag geboren, war es so, ja, wahrscheinlich werden wir eine natürliche Geburt haben. Dann, was ja auch komisch ist, eine natürliche Geburt mit einem 1-Kilo-Kind, das ist ja auch ganz anders, gell?
Ja, krass.
Dann wurde es halt doch mit dem Kaiserschnitt. Genau, und was ich noch zu der Sache mit der Ärztin sagen wollte, also die Ärztin, mit der redet man dann so und die beendet dann das Gespräch damit, so, ja, nur damit wir uns jetzt nicht falsch verstehen, das Ganze ist schon eine Katastrophe.
Das ist und, bei mir so eingebrannt, dass du das erzählst. Das hast genau. Du mir damals schon irgendwann mal erzählt.
Das war total einprägend. Gell? Du redest die ganze Zeit so ganz rational darüber. Und die Ärztin merkt so, okay, die ganze Sache ist hier irgendwie ein bisschen zu rational, ja? Wir müssen die Stimmung noch ein bisschen runterholen.
Das ist krass.
Und
die Hoffnung halt ein bisschen dämpfen so.
Ja, genau. Und die Hoffnung war eben, also da ist, die Hoffnung ist da gar nicht so Thema in dem Moment, sondern in dem Moment ist so wirklich, ja, wie in vielen Ausnahmesituationen wahrscheinlich so, ja, okay, wir müssen durchhalten. So, meine Frau muss jetzt durchhalten, das Kind muss durchhalten, wir müssen alle durchhalten, die Familie muss irgendwie durchhalten und auch der Lucius ist in der Zeit, also dieses Thema, was ihr vorhin beschrieben habt, das hat der Lucius überhaupt nicht gehabt, weil er, also vielleicht später irgendwann mal, ist mir nicht so aufgefallen, aber so am Anfang, das war überhaupt nicht Thema, sondern das Thema war, okay, wir haben da ein Riesenproblem im Krankenhaus liegen und über Monate hinweg, so sowohl als Theresa noch allein da lag und dann eben auch als die Rosa dann eben geboren war. Und das ist der Fokus und es muss alles funktionieren auf darauf hin, ja. Also wir fahren so, du hast deine Eltern nur noch irgendwie eine Stunde am Tag parallel und zwar in der Zeit, wo du übergeben, also wo du das Elternteil übergibst. Das war ja immer so, der eine war einen Tag dort und, warte mal, war das? Ach nee, das war nicht da, das war später. Wir waren später nochmal im Krankenhaus, da war das so, egal. Ja, also, oder auch mit der Theresa, so, der Lucius wurde abgeholt von meiner Schwiegermutter aus der Krippe, wurde ins Krankenhaus gefahren, zur Theresa, hat da dann seine Mutter gesehen, irgendwie eine Stunde oder zwei Stunden und dann bin ich da hingefahren nach der Arbeit und hab ihn dann da abgeholt. Und dann war er wieder bei mir zu Hause, also der kannte das oder hatte das in dieser Zeit nicht, in diesem halben Jahr oder so, dass die Eltern parallel irgendwie sich um ihn kümmern konnten oder bei ihm waren, also weil es halt, ja, es ging halt nicht. Und es war für ihn aber in dem Moment auch so begreifbar, dass das eben eine Ausnahmesituation ist, dass er dann auch, also es war für mich also fast das Beeindruckendste, dass ein Zweijähriger eben auch dann so alles hinten anstellt und sagt so, okay, das ist jetzt, ja, es geht jetzt um alles und ich muss mich jetzt zusammenreißen. Also es war voll krass.
Ja,
das also ist krass. Dass er irgendwie sauer auf irgendwen gewesen wäre, weil wir uns zu viel um die Rosa gekümmert hätten oder so. Das gab's einfach nicht, weil es war klar, das ist halt nicht ein krankes Kind, sondern das ist einfach ein rohes Ei, was wir haben und was wir irgendwie durchbringen müssen und was nicht sehr wahrscheinlich ist, dass wir es durchbringen. Und dass ein Zweijähriger versteht, das fand ich absurd. Also es ist ultra beeindruckend.
Echt toll, ja. Ja.
Tja, jetzt habe ich wieder über mein Kind geredet so lang. Mein Gott. Tut mir leid, Stefan.
Alles gut. Das sind ja auch dramatische Geschichten. Ja, bei uns ist ja alles normal. Ja, gibt's ja zum Glück oder leider, nein, zum Glück nicht viel zu sagen. Also, sie schläft, ja, gut, macht die Windel halt voll, isst
und aber andere Fall, gell? Dass eben die Große sich daran reiben muss, gell? Das ist
ja
halt,
genau.
Wenn so keine offensichtlichen äußeren Zwänge sind, dass sie das jetzt nicht darf, dann kann sie das halt machen oder muss sie das machen und dann ist es ihre Aufgabe, das zu machen und dann
oh, ja.
Ist halt das spannend.
Genau. Also das ist jetzt das viel Aufregendere als
als das Baby zum Sorgen. Das
Baby, ja. Das ist natürlich klar, auch toll. Und
Windeln wechseln und so, das hast du schon mal gemacht, das kannst du.
Habe ich schon gemacht,
nicht
ja,
mehr,
genau.
Nicht mehr neu
und hattest aufregend. Du auch das Gefühl, dass du irgendwie, als ich das Kleine in die Hand bekommen habe ich irgendwie erstmal gedacht, ach du Scheiße, ist das klein, ich habe alles verlernt, wie hält man die nochmal?
Oh Gott, das fällt doch wieder runter, das geht doch kaputt.
Ja, also man dachte, ja, das ist ja gerade mal irgendwie 3,5, 4 Jahre her, das habe ich noch auf der Pfanne und dann kriegst du das in die Hand und denkst dir, ach du Scheiße, also irgendwie, ich hatte das verdrängt, wie klein und zerbrechlich die am Anfang sind.
Ja, das stimmt. Ja, und wir waren ja dann doch bei der ersten, war die ja eine Woche im Krankenhaus, weil es irgendwo wurde eine Infektion festgestellt oder was auch immer und das heißt, wir haben diese ganzen Scherze wie Kindspech und so, haben wir alle nicht mitgemacht. Wir haben ja, sind da morgens immer hingekommen, hatten ein schön sauberes, gewickeltes und geputztes Kind.
Ja, so war es bei der Rosa auch.
Und jetzt so irgendwie erste Nacht, nachts um zwei, alles schwarz, alles klebt, das ganze Kind klebt. Okay, das muss ich jetzt irgendwie sauber kriegen. Wasser, ja, Wasser hilft nicht so viel. Öl, ist
eine
Öl,
Aufgabe.
Alles klar. Okay, Öl hilft, alles klar. Und das finden die dann natürlich auch doof. Okay, jetzt aber nicht zu laut sein, sonst wacht die andere auf und die Mama wacht auf. Ach, hey.
da muss ich ja sagen, die großen, also was so Schlafen bei Geschrei des kleinen Geschwisters angeht, ist unsere ein absolut, also als hätte die Stöpsel in den Ohren.
Echt?
Der Kleine brüllt alles wach. Die Einzige, die weiter pennt, ist seine große Schwester.
Oh, das ist bei uns die Theresa. Die ist immer die die Mutter.
Sehr gut.
Naja.
Nee, bei uns hat sie jetzt eine Nacht mal in der Mitte geschlafen sozusagen. Als sie wach geworden und nur so ein bisschen gequengelt hat, hast du immer rüber geguckt und die lag mit offenen Augen da und hat geguckt. Also lag nur mit offenen Augen im Bett und ich weiß nicht, ob sie wirklich wach war oder einfach nur die Augen im Schlaf aufgemacht hat, aber es wirkte so, okay, ja, dieses Quäken, das hält sie nicht gut aus. Also tagsüber geht sie weg, wenn die Geräusche macht. Oder
ja, also weint. Neugeborenen Quäken ist ja auch so süß. Also dieses...
Wenn es das eigene Kind ist.
Ja, nee, generell. Auch so, also wenn man das so auf der Straße irgendwie hört, was weiß ich, auf der anderen Seite vom Parkplatz steigt jemand mit einem Neugeborenen aus dem Auto aus und du hörst dieses Geräusch, ich finde das total süß.
Boah. Bist du auch ein Softie?
Nee, auf der anderen Seite würde ich sagen, genau eben nicht. Also wenn der Stefan immer so berichtet oder ihr das so mega überwältigt von der Geburt und so, ich fand das auch eine super spannende Erfahrung. Super aufregend natürlich. Aber es war jetzt nicht so, dass ich danach dann mit Tränen in den Augen da gesessen hätte und gedacht hätte, oh mein Gott, was habe ich gerade erlebt? Und ich war so, yeah, alle gesund, alles Dings, so überlebt, wunderbar, Haken.
Weiter geht's.
Ich meine, das Kind am Ende, was da rauskommt, das liebe ich total, alle beide. Aber der Vorgang an sich ist jetzt nicht so, dass ich da dachte, das ist sicherlich das Krasseste, was ich je erlebt habe. Aber es ist nicht so dieses... Ich war bei einem Wunder, aber was manche Leute dann da immer so für Worte Sachen formulieren. Nee, ich auch nicht. Nee. Ich glaube, ich bin da irgendwie ein Stück weit nüchterner.
Nee, also was Transzendenz ist, habe ich da auch nicht. Ich fand es auch interessant halt. Und ich fand,
ja, so
ich,
genau. Ich war froh, dass es vorbei war. Also genauso wie meine Frau froh war, weil das vorbei war, war ich froh, dass es vorbei war, einfach aus so einem Gefühl von, also die erste Geburt war auch bei uns ja auch ewig lang und da war es einfach furchtbar zermürbend und dann am Ende auch gefährlich so ein bisschen für meine Frau und da war ich jetzt einfach froh, dass es einfach rum war und alles gut ausgegangen ist. Und beim zweiten, da war es zum Glück sehr schnell rum und da dachte ich dann auch so, geschafft. So, meine Frau musste sich nicht nochmal so hart quälen wie beim ersten Mal. Da war ich einfach froh für den, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und aber es war halt echt sowas zum geschafft. Gut, dass wir dieses Kapitel abgehakt haben. Brauche ich nicht nochmal, danke.
Also für mich war es halt so, das war mir nicht so klar. Und das dadurch habe ich für mich da einen Wert in der Geburt gefunden, nämlich dass ich im Endeffekt der einzige Chronist bin. Das war mir nicht so klar, dass meine Frau sich praktisch nicht daran würde erinnern können, was ja wahrscheinlich irgendwie an Schmerzen und irgendwie Hormonen und weiß der Teufel und Ablenkung oder keine Ahnung, irgendwie, aber die hat wirklich eine völlig vage Vorstellung nur gehabt, wie das abgelaufen ist. Und ich war praktisch der Einzige, der ihr und allen anderen erzählen konnte, wie das dann so war, sowohl zeitlich als auch was so passiert ist, und wie es passiert ist. Also auch wie die Geburt dann war, hat sie selbst ja gar nicht mitbekommen. Ja, sie hat dann irgendwie zur Hebamme irgendwann gesagt so, oh, jetzt ist glaube ich was passiert. Und die Hebamme so, ja, das Kind ist gekommen. Schon auf dem Arm. Und das hat sie halt gar nicht richtig gemerkt. Ja? Also nur gemerkt, dass irgendwas anders ist oder so. Und man als Mann ist man halt der Einzige, der davon berichten kann. Und das fand ich eigentlich ganz schön, weil man dann eben doch nicht nur der ist, der dabei steht, sondern der halt auch doch auch eine Aufgabe hat, auch wenn die dann später ist erst.
Also ich fand das sehr wertvoll, dass wir nochmal einen zweiten Geburtsvorbereitungskurs gemacht haben. Hast du es auch gemacht, Stefan? Oder habt ihr es euch jetzt in Pandemiezeiten geschenkt?
Nee. Wir haben nur einen gemacht.
Also ja, wir auch zweiten. Nicht. Das wäre voll für die Füße gewesen.
Ja, okay. Platt gegeben. die, also wir haben einen zweiten nochmal gemacht, und zwar einen spezifischen für Zweitgebären, ne?
Ja, ja, das und, hatten wir eigentlich ursprünglich auch vor, weil das eigentlich auch eine gute Idee ist. So, da geht es auch um die Erstkinder und sowas, ne?
Da geht es ein ganzes Stück weit um Traumaverarbeitung von der Erstgeburt. Mhm. Und da hatte ich das Gefühl, dass das war wie eine komplett andere Veranstaltung. Dieser zweite Geburtsvorbereitungskurs, das war so ein bisschen, jetzt nehmen wir mal die Schminke runter von dem Blödsinn, der dir in dem ersten Kurs erzählt wird, wo ja im Wesentlichen allen nur Mut gemacht wird und so, das wird schon, ja, und sie ja, machen ja. das schon und genau. ihr Körper weiß, was...
Wird dann nichts erzählt.
Ja, ihr Körper, oder das wird halt so ein bisschen beschönigt oder so, oder so ein bisschen klein gehalten, das Thema, weil man will die Leute ja nicht, man will denen ja keine Angst machen und will die nicht verstören in irgendeiner Art und Weise. Und dann wird halt so, ja, so das alles so ein bisschen rosa ausgemalt. Ein bisschen, so kam mir das vor. Vielleicht gibt es auch andere Kurse, die anders woanders sind, aber bei unserem war das so, kam mir das so vor. Mhm. Und dann den zweiten, den wir besucht haben, wo so klar war, ja, alle, die hier im Raum sind, haben die Scheiße schon mal gesehen, ja, wir sind schon mal in diesem Graben gewesen. Mhm,
genau.
Und jetzt können wir mal Real Talk machen. Und das war unheimlich... Also es hat sehr viel geholfen. Ich glaube, meiner Frau sehr viel geholfen und auch mir sehr viel geholfen, weil wir dann danach in diese zweite Geburt einfach mit sehr viel mehr Selbstbewusstsein gegangen sind, auch mit so Sachen wie, wo wir klipp und klar sagen können, was wir wollen, was wir definitiv nicht wollen und was wir auch mit einem Messer verteidigen würden. Und was ich dann auch als meine Aufgabe so wahrgenommen habe, dass meine Frau vorher gesagt hat, das und das will ich auf gar keinen Fall. Und falls ich nicht mehr stark genug sein sollte, das durchzusetzen, dann musst du das durchsetzen. Und das war halt vorher abgestimmt und okay, dann hatte ich auch so nicht nur eine Aufgabe im Sinne von Händchen halten und Händchen, sondern...
Das hattet ihr uns beim ersten Geburtsvorbereitungskurs auch sehr, sehr deutlich gesagt. So, hier Jungs, eure Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass das durchgesetzt wird. Und ihr könnt auch die Hebamme wegschicken und ihr könnt alles machen.
Ja, das schon. Aber im ersten hatte ich nicht eine Vorstellung davon, was damit exakt gemeint ist. Ja. Und meine Frau hatte auch keine Vorstellung davon, was sie jetzt sozusagen bei mir bestellen soll, außer von... Ja, ich finde jetzt blöd, dass die Frau hier im Raum ist, schick die mal weg. So, das, okay, klar, wenn sie das in dem Augenblick fühlt, dann hätte sie das gesagt. Aber so spezifische Sachen, die bei der Geburt passieren oder die Hebammen von dir wollen, dass du sie machst, weil denen das das Leben leichter macht, aber der Geburt vielleicht nicht. So wie dieses klassische auf dem Rücken liegen. Hebammen und Ärzte vor allem haben es immer gerne, wenn die Frauen auf dem Rücken liegen, weil dann sehen sie besser und es ist alles einfacher. Das ist aber für die Geburt halt irgendwie so aus natürlicher Sicht der größte Blödsinn, den du als Körper machen kannst, dich auf den Rücken legen in dem Fall. Und das ist so.
Bei uns haben die Ärzte versucht, sie umzudrehen, es hat nicht funktioniert. Also es hat krasse Schmerzen verursacht. Also musste auf dem Rücken, die erste Geburt. Es war nicht so geplant von der Hebamme nicht, aber am Ende war es dann doch auf dem Rücken.
Ja, gut, wie gesagt, Sondersituationen, Sonderfälle, irgendwas, was ab der Norm ist, bestätigt jede Regel, ganz klar. Aber mein Eindruck war einfach bei dem zweiten Kurs, die haben so ein bisschen die Scheuklappen weggenommen, die haben einfach, der wurde von einer gehalten, die hatte selber 7 Kinder und hat also so durchaus Erfahrung und hat auch Geburtsbegleitung selber gemacht, ganz viel, hat also von beiden Seiten sehr viel Erfahrung gehabt und die konnte halt einfach so dieses Geschönte weglassen und dann eben mal so frei von der Leber weg das Ganze verhandeln. Und das war sehr erhellend.
Ich habe eben das Baby runtergebracht bekommen.
Ja, ich höre es.
Es hat ein Geräusch gemacht.
Ja, ja, es hat irgendwie gegluckst.
Es hat Schluck auf.
Gluckst. Oh nein. Das ist immer, wenn so Kleine so Schluck auf haben, dann ist immer der ganze Körper,
ach, der hey, so zuckt. Und jetzt so. Heult die andere. Ich bin gleich mal wieder da.
Jetzt ist Action.
Oh je, ob wir ihn je wiedersehen, hören.
Das weiß man nicht. Mal sehen.
Nee.
Ja, worüber reden wir denn jetzt?
Weiter über Kinder.
Weiter.
Das ist ja heute der Kinder-Talk. Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwie, wir hatten schon vor, auch so ein zweites Dings, aber es war zu früh. Bei uns ging das ja in der 20. Woche, war es ja schon vorbei bei uns. Mit dem normalen Leben.
Da waren wir, glaube ich, bei uns auch noch nicht gewesen.
Ja, genau. Und dann überlegt man sich das nicht nochmal. Das ist ja auch Quatsch. Ja, also der Reza hat auch irgendwie gemeint, Thema Geburtsverletzung, da wird ja auch vorher, ja, es wird einem so, ein bisschen wird einem so erzählt, so ungefähr so wie jetzt, wenn man sagt so, ja, es gibt Geburtsverletzungen. Ja, aber man kümmert sich um sie. Alles gut. Machen Sie sich keine Gedanken darüber. Ja, so ungefähr. Und dann
das ist ja
nothing
krass.
To see here, move along.
Ja, genau. Und dann, wenn man sich halt das vorstellt, halt, was eben so Dammriss und Dammschnitt bedeutet, ja, und dann so erster, zweiter, dritter Grad, googelt das mal, da wird euch ganz anders. Das will man nicht haben.
Nicht googeln. Nicht vor der Geburt.
Bloß nicht googeln. Ja, das sind eben Verletzungen, ja, war bei der Theresa auch, da wäre eine Frau vor Zeiten von Penicillin einfach dran gestorben, ne? Muss man halt so sagen. Können wir einfach froh sein, dass wir jetzt in dieser Zeit leben. Und dann ist halt die Geburt vorbei und du hast ein Kind und du kommst nach Hause und so und dann kommst du halt als Mutter auch so ins Gespräch so mit Tanten und Cousinen und Müttern und findest halt raus, so, ach so, ja, Dammriss, ja, nee, hatte ich auch, ja, beim ersten Kind und so oder beim zweiten so. Und man fragt dann so, warum habt ihr da nicht vorher mit mir drüber geredet? So, habt ihr
nämlich. Da gehörtest du noch nicht zum erlauchten Kreis. Da konnte
genau,
nicht
mit. Und genau das hat sie auch gesagt. Da gibt es so einen erlauchten Kreis, zu dem einfach sehr viele Frauen gehören, die aber wirklich nur miteinander darüber reden und da dann aber auch offen darüber reden, aber vorher nicht, ja. Also mit einer Frau, die irgendwie vor der ersten Geburt steht, redet keiner über einen Dammriss. Was vielleicht auch
das ist erstaunlich, das ist ja genau das, was ich über den Geburtsvorbereitungskurs gesagt habe.
Ja, genau, das, da musst du eben dran denken, hast du das gesagt.
Ja. Das ist doch eigenartig eigentlich. Oder ist,
es ist ja nicht so, dass
wir
zur Verfügung stehen, gell?
Das ja, so. Beim Geburtsvorbereitungskurs, ich meine, da sind die Frauen alle, wenn sie den machen, du kannst ihn wahrscheinlich buchen, wenn du willst, aber im Normalfall sitzen da ein Haufen Hochschwangere rum. Die haben ja dann eh keine Wahl mehr. Also warum willst du denen noch Informationen vorenthalten? Also du würdest ihnen Angst machen. Vielleicht gibt es da Studien wenn man ihnen zu viel Quatsch erzählt, dass sie dann. Aber ich weiß nicht. Schlechte Informationslage, das macht's ja nicht besser. Also wenn du da so blau irgendwie reinrennst.
Doch, ich glaube, das macht's besser. Das hilft den, das hilft ja im Geburtsablauf überhaupt nichts, wenn die viel über Geburtsverletzungen wissen und davor Angst haben. Das ist ja, dadurch wird die Geburtsverletzung ja nicht besser. Also es ist ja, die können es ja nicht verhindern. Das ist ja etwas, was einfach passiert. Ich muss sagen, für mich als Mann war es auch krass. Also es war schon, weil ich bin der Einzige, der es gesehen hat. Also es war absurd. Also, aber was anderes, in unserem Geburtsvorbereitungskurs saß eine, ich weiß nicht, ob sie schon 17 war, ich glaube, sie war 16, 16-Jährige. Nee, 17 war die nicht, war 16. Lustigerweise eine Klassenkameradin von der einen Nichte, von der Theresa. Und die saß mit ihrer Mutter in dem Geburtsvorbereitungskurs und die Mutter war so alt wie ich. Also die werdende Oma.
Ach je,
genau, es war herrlich. Und irgendwie, keine Ahnung, war auf der Schule noch und die war wirklich so wie die Jungfrau zum Kind gekommen, so ungefähr. Wahrscheinlich nicht ganz wie die Jungfrau. Und das war so lustig, weil die Mutter, die war halt so eine ganz handfeste, ja, es war so, die kam hier so aus dem Spessart, also es war wirklich, mit der konnte man was anfangen, ja, und schon ein bisschen schlicht war es schon, aber ja, also war wirklich nett und die war immer so unser Joker, die Mutter, also die Oma, wenn irgendwas gefragt wurde, wird zum Beispiel irgendwas gefragt, was Wehen verursachen kann oder was irgendwie die Geburt einleiten kann. Und alle so, und hier und da und irgendwas
Champagner.
So
gehört von mir.
Und sie dann so, Sperma oder Ficke oder irgendwie so, und jetzt so knallhart rausgehauen, ja. Das war echt herrlich. Und die Hebamme so, ja, genau, richtig. Und die war halt so wirklich ganz frei von der Leber weg in allem und ihre Tochter genau das Gegenteil. Und vor allem, als wir dann ins Krankenhaus sind, für die Besichtigung vom Kreißsaal, also in der vorletzten Stunde, und in den Kreißsaal uns besichtigt haben, und da hättest du das Mädchen sehen sollen, die 16-Jährige, wie die diesen Kreißsaal gesehen hat. Da hat mir der angesehen, wie die sieht so, okay, das war mir nicht so klar, dass es jetzt so ernst wird. So, da ist ihr so wirklich das Herz in die Hose gerutscht. Ihre Mutter so ganz, ganz lässig, die hat ja auch schon mehrere Kinder gehabt und so, und vor 16 Jahren. Und das Mädchen so, wow. Also die war, und wenn der jetzt noch was von Geburtsverletzung vorher erzählt hättest, also
okay, ja.
Weiß nicht, ob das so gut gewesen wäre. Die war stark überfordert, aber hat auch ein gesundes Kind bekommen und alles gut. Naja.
Naja. Und denn? Bevor es hier lauter wird, ich glaube, wir machen mal ein bisschen weiter in der Sendung.
Haben wir noch was?
Ich dachte,
wir plaudern schon raus.
Mindestens noch zwei große Themen.
Ach, um Gottes Willen, ja.
Jazzwitz der Woche.
Fantastisch.
Wie auf Kommando.
Ja? Wie auf Kommando, ja. Wie eingespielt. Okay. Warum spielen Jazz-Saxophonisten am liebsten im Gehen? Weil bewegliche Ziele schwerer zu treffen sind. Ja, ich weiß, der ist ganz schön menschenverachtend. Aber der nächste Woche wird er wieder weniger menschenverachtend.
Ich warte immer noch auf
den Akkord. Entschuldige mich doch nicht immer für die Witze.
Der Bob fand ihn lustig, das reicht mir.
Ja, ich finde die fast alle lustig.
Liebe Hörer, mehr Jazzwitze oder reicht's euch?
Ich habe noch ein paar.
Ach ja.
So, genau, solange die Jazzmusiker nicht aus der Deckung kommen und bei uns in die Kommentare schreiben, ach, können sie ja gerade nicht, unsere Seite ist ja down, solange werde ich hier weitermachen.
Sehr gut, sehr gut.
Und wenn ich am Ende Blondinenwitze umdichten, umformulieren muss zu Jazzwitzen, weil ich keine anderen mehr habe, dann ist das halt so.
Dann ist das so. Ich finde es auch schön, wie der Stefan jedes Mal zwischen der Musik absolut betonungsgleich Jazzwitz der Woche sagt. Das ist wirklich beeindruckend.
Ja, und so schlecht reingemischt, viel zu leise im Gegensatz zu dem, wie ich jetzt rede.
Ja. Nun denn.
Ganz wunderbar. Muss ich nochmal in die Originaldatei gehen.
Das Jingle ist ganz wunderbar und viel besser als das andere.
Möchtest du jetzt direkt den anderen Jingle auch noch haben?
Nein, Gott sei Dank.
Lass uns.
Ich weiß nicht, was wir noch haben. Keine Ahnung.
Wir haben noch ein Thema. Der Bob war an der Nordsee unterwegs.
Mhm. Ja, ich wollte davon Urlaub
reden. Urlaub, was ist das denn?
Das völlig absurde Konzept von früheren Jahrzehnten habe ich wieder reaktiviert und mir mit meiner Frau gedacht, spontan, da ist ein Feiertag in der Woche, lass mal abhauen. Und wir sind an die Nordsee gefahren, haben uns sehr, sehr kurzfristig wirklich irgendwie, weiß ich, wie viele Tage wir das vorher entschieden haben, 5, 4, ein kleines Ferienhaus gebucht in Niedersachsen, da geht das im Moment wieder, wir waren da in so einem Landkreis, Wesermarsch, die hatten dann zwischenzeitlich während unseres Aufenthalts eine Inzidenz von 2,6, da träumt man natürlich hier in Frankfurt von.
Nur so weit sind wir da nicht von entfernt, oder?
Naja, 2,6 schon auch irgendwie weit über Faktor 10 weg. Zu dem Zeitpunkt, wo wir hingefahren sind, waren wir hier noch 50er-Werte.
Jetzt haben wir 31, stimmt.
Demzufolge hat da natürlich, haben die da auch Auflagen, ganz klar. Also du musst dann irgendwie da bei Ankunft musst du einen negativen Test mitbringen und du musst dann auch regelmäßig nachtesten und das an deinen Vermieter melden. Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn du dann positiv werden würdest, ob sie dich dann sofort rausschmeißen, ob sie dann sofort deine Unterkunft gekündigt und zur Abreise aufgefordert wird.
Dein Vermieter muss sich darum kümmern, dass du zu Hause bleiben kannst und dich unter anderem mit Essen versorgen, dass du das Haus nicht verlassen musst. Ja, ich kenne jemanden, die haben ein Ferienhaus und deswegen wird es im Moment nicht vermietet. Weil die wohnen hier und das Ferienhaus an der Nordsee und
Okay, ja krass, das wusste ich nicht.
Es hätte auch sein können, dass es wie damals bei BSE ist, dass dann die ganze Herde
gekeult wird
und gekeult. Verbrannt.
Das Haus wird niedergebrannt.
Ja, genau. Ich war damals, als BSE gerade war, in Schottland. Und da hatten wir auch so ein Häuschen, wo wir auf so eine Weide geguckt haben, wo so Viecher standen. Und ich habe jeden Morgen geguckt, ob vielleicht die ganzen Viecher schon auf dem Haufen liegen und angezündet werden. Aber es ist zum Glück nicht passiert in der Zeit, in der wir dort waren. Wäre auch verstörend gewesen.
So ein Haufen brennt auch eine Zeit lang, oder?
Ja, und stinkt furchtbar.
Wahrscheinlich,
ja. Erstmal doch ein bisschen wie Speck, oder? Oder gebratenes Fleisch, das ist schon ganz lecker erstmal.
Aber wenn sie die Haare mit verbrennen, wird das erstmal ganz fürchterlich stinken.
Ah, stimmt.
Darum wollte ich jetzt auch...
Ja. Entschuldigung, ich kleide noch ein bisschen.
Hijacker, ruhig das Thema.
Total. Irgendwo so so absurde Informationen irgendwo, keine Ahnung, im Internet irgendwo, dass im Falle einer nuklearen hier Explosion und so, Bombe, gibt genau,
Plug and gibt Cover.
Einen Punkt, also einen Zeitpunkt, wo dein Körper genau richtig schön durch ist. Also wie bei einem guten Barbecue. Das ist böse, oder?
Ja, weiß ich nicht, ob das überhaupt stimmt. Also
nein, das stimmt natürlich nicht.
Ich bin gleich wieder da.
Ja, es macht ja Geräusche.
Zu viel Hitze auf zu, ist ja viel zu intensiv.
Ja.
Man verbrennt einfach sofort.
Also du wirst wahrscheinlich irgendwie für einen kurzen Augenblick wirst du, wie heißt das, wenn man, was die Amerikaner machen, so innen drin quasi noch komplett blutig und außen komplett schwarz.
Stimmt, ja. Ja, genau. So. Ich weiß nicht, wie das heißt. Machen die Amerikaner das so?
Ja, lieber, also zumindest gibt es da so diese.
Von der Flamme
gab es mal ein Steak, ja, gab es mal ein Steakhouse, die hatten einen 1000 Grad Ofen oder Grill oder, nee, wahrscheinlich Ofen. Was für ein und Quatsch. Da schmeißen sie dann dein Steak rein und, oder haben das gemacht, den gibt es hier, glaube ich, nicht mehr in den Laden. Und da passiert dann wahrscheinlich genau das, das wird dann halt von außen sehr schnell sehr schwarz. Aber die Hitze hat eigentlich nicht die Zeit, nennenswert tief einzudringen, wenn das Fleischstück entsprechend dick ist. Und dann ist es innen halt noch sehr rare und außen halt sehr nicht rare.
Ja.
Ja. Nee, was ich jetzt eigentlich sagen wollte.
Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob es tatsächlich um eine Nuklearexplosion ging oder um eine Kremierung. Es könnte auch um eine Kremierung gegangen sein. Egal. So oder so.
Da könnte es schon eher stimmen.
Ja. Was sollst du erzählen?
Wie ich da so an der
Kannibalen-Barbecue.
Genau, Kannibalen-Barbecue. Wir hatten, wie gesagt, dieses Ferienhaus, was nicht sehr sauber war, das hat mich ein bisschen geärgert, weil der wahrscheinlich
Klassiker waren wir da Ferienhaus.
Seit Monaten nicht, waren da keine Leute mehr oder so, könnte ich mir vorstellen. Jedenfalls hat man da so an jeder zweiten Stelle irgendwie in Spinnweben gegriffen. So
ja, die haben halt gereinigt vor 10 Monaten und dann nicht benutzt und dann halt gedacht, oh, komm, wurde nicht benutzt, brauchen wir nicht säubern.
Ja, so ungefähr, weißt du? Und dann frische Handtücher reingelegt, frische Bettwäsche und aber sonst genau. Nicht mal irgendwie, machst einen Vorhang beiseite, willst nach einem Fenstergriff greifen und schon beim Vorhang beiseite machen, ziehst du so ein Spinnweben auseinander und beim Fenstergriff greifen hast du den nächsten in der Hand.
Aber ich finde, das hat so was, weil das, ich finde, das passt so in diese Zeit, so das ist so, das gibt dir auch so das Gefühl, so wieder eines Aufbruchs. Du hast jetzt Corona auch was Urlaub angeht, brichst du es wieder auf, indem du durch dieses Spinnweben hindurchgreifst. Du bist der Erste, der wieder, so wie bei so einem Tutanchamun-Grab.
Es hörte so nach dem dritten, vierten Spinnweben irgendwann auf, sich als Gefühl so, es nutzte sich ein bisschen ab, möchte ich sagen. ja, ansonsten, es war ein ganz niedliches kleines Haus, wie gesagt, da oben Landkreis Wesermarsch in der Nähe vom Jadebusen. In einem kleinen Dorf mit vermutlich, weiß nicht, 50 Häusern, von denen wahrscheinlich 30 Ferienhäuser sind, die zum Teil nicht bewohnt waren oder dann doch, aber wahrscheinlich so 3 Einwohner oder so dieses Dorf. Ja, und das Meer halt irgendwie in der Nähe. Und wir haben dann trotzdem versucht, so ein bisschen unsere Corona-Abstandsregeln aufrechtzuerhalten. Also wir sind jetzt nicht irgendwie nicht dauernd in Außengastronomie rumgesessen und auch nicht irgendwie in irgendwelche, also die fahren ja dann schon wieder da mit Ausflugsfähren rum, wo du auch drin sitzen kannst. Klar, du kannst auch hier Bus fahren, geht schon, aber habe ich noch kein Verlangen danach. Haben wir dann jetzt auch nicht gemacht, aber natürlich kann man auf dem Deich rumrennen und wir haben so eine Robbe gesehen. War dann so ein bisschen das Highlight für meine Tochter, dass wir eine freilebende Robbe, ohne dass wir jetzt irgendwie so eine Robben-Sandbank-Tour oder sowas gemacht hätten, sondern wir sind einfach so durch so ein Nationalpark, Wattenmeer, irgendwas gewandert und dann lag da so in 30 Meter Entfernung von diesem Weg, den wir da lang gehen durften, lag eine Robbe auf so einer Sandbank und hat gechillt. Und das war dann schon cool. Ja, man hat einfach Seeluft um die Nase und die Beine mal im Wattenmeer und spaziert da mal irgendwie über den Schlick und fängt eine Krabbe und all diese Dinge. Das kann man ja relativ Corona-konform so für sich gestalten und es war dann auch echt mal nötig so. Und aber um nochmal auf diese Corona-Tests-Geschichten zurückzukommen, wo du dann regelmäßig getestet werden musst, ich weiß nicht, ob das Vorsatz ist, es wäre jetzt vielleicht auch fies, das zu unterstellen, aber es kam mir ein bisschen so vor. Wir haben in Frankfurt einen Test gemacht, es hieß, wir sollten einen Test bei der Anreise mitbringen, der nicht älter als 24 Stunden ist. Da haben wir den also hier in Frankfurt noch gemacht, so als letzte Amtshandlung, mehr oder weniger, bevor wir losgefahren sind. Wir sind in der Nacht losgefahren und haben uns dann am Tag vor dieser Nacht um 16.30 Uhr oder so noch in so einem Testcenter einen Termin gebucht. Und dann kommen die ja mit diesem Stäbchen, und da hatten sie zum Glück recht dünne. Es war jetzt das erste Mal. Alle Hörer denken wahrscheinlich, alter Hut, was redet der? Das machen wir seit Monaten, wenn wir zum Friseur wollen. Ich war noch nicht beim Friseur und habe auch sonst bisher noch nichts gemacht, wo ich einen offiziell abgesegneten Schnelltest brauchte, sondern ich habe immer nur diese Selbstschnelltests bei mir selber durchgeführt. Und jetzt war ich das erste Mal für diesen Test in so einem Testcenter, wo sie dann so einen Schnelltest, so einen Antigen-Schnelltest an einem durchführen. Und ich hatte schon Bedenken, dass sie mir das Ding durch den Mund in den Hals stecken, weil ich da so fies mit Würgereflex gesegnet bin und die Befürchtung hatte, dass ich den ganzen Laden voll kotze. Das haben sie zum Glück nicht versucht, sondern sie haben da in der Nase durch diesen Kanal nach hinten, weißt du, diesen, ich weiß nicht, wie der heißt, dieser Kanal, der da nach hinten in den Rachen führt.
Nasofakial oder Naso irgendwie.
Sowas, ja. Genau, da haben sie es durchgesteckt und natürlich, das ist unangenehm, aber das kann ich sehr viel besser aushalten als
Ich finde es auch nicht so schlimm, ja.
Als durch den Hals. Wo es
unterschiedlich ist.
Kann man sich manchmal fast dran gewöhnen, gut. Gell?
Ja, ja.
Ja, so.
Also, das machen die also. Das ist noch besser, ja. Mhm.
Genau, das haben die gemacht, dann eine Viertelstunde gewartet, Ergebnis gehabt, wunderbar, in Urlaub gefahren, alles klar. Und dann sagen die, ja, du musst jetzt nach 48 Stunden oder sowas, musst du nachtesten. Und, also 48 Stunden nach Anreise. Und demzufolge haben wir dann entsprechend uns dort was gesucht und ist mir dann auch so aufgefallen, dass die da oben mit diesen Testmöglichkeiten sehr viel besser ausgestattet sind als hier Frankfurt beispielsweise. Wir haben ja auch Testcenter an jeder Ecke, aber an manchen, so auf der Bergerstraße zum Beispiel, da bilden sich durchaus schon lange Schlangen vor dem Teil. Und wenn man dann so drüber nachdenkt, dann merkt man, naja, so rein als Kommune gesehen oder als Landkreis scheint es ja in deren ureigensten Interesse zu sein, dass die Leute, also wenn sie jetzt beispielsweise nur in die Gastronomie oder in die anderen touristischen Angebote rein dürfen, wenn sie einen Test dabei haben und dieser ganze Landstrich nur vom Tourismus lebt, dann wäre es ja total kontraproduktiv, wenn Leuten irgendwie nennenswerte Hürden in den Weg gestellt würden, einen Test absolviert zu bekommen durch lange Schlange oder keine Termine oder irgendeine Scheiße. Dann würden die nicht an den touristischen Angeboten teilnehmen und da würde der Umsatz ausbleiben. Insofern, das scheinen sie erkannt zu haben, da stehen diese Testzelte wirklich in jedem kleinen Dorf. Das Ding hat 100 Einwohner, aber irgendwo an der Ecke vom Rathaus steht so ein komisches, weißt du, diese Gartenpavillons mit der Seitenwände reingeknüpft und da sind zwei Leute drin und die machen den Test. Und du kannst da einfach anhalten ohne Termin, relativ problemlos und kannst jederzeit, und da ist nie eine Schlange, das ist ein Typ vor dir oder sowas und dann bist du dran. Also wirklich kein Vergleich mit dem, was ich in Frankfurt so teilweise gesehen habe an Schlangen vor diesen Testcentern oder wenn du auf so eine Webseite klickst, oder ich habe einmal eine Apotheke angerufen, da haben wir auch versucht und dann hat die gesagt, ja, frühestens Freitag. Und ich so, wir haben Mittwoch. Ja. Und das war insofern cool. Und dann sind wir da rein und dann kommt der mit einem Tupfer und der war mindestens dreimal so dick wie der, den die in Frankfurt hatte. Und ich dachte schon, oh, das könnte jetzt unangenehm werden. Und dann nimmt er diesen Tupfer und ich bereite
mich innerlich. Bei deiner Nase, du merkst es doch gar nicht, oder?
Am Arsch.
Das ist ein Zahn. Was, am Arsch?
Das noch. Das ist ja unangenehm.
Jedenfalls, der kommt mit diesem Tupfer und ich dachte mir so, okay, Augen zu und durch, das muss jetzt halt sein. Und
ja, das war so eine vorne Nase, gell?
Und naja, vorne Nase, also der hat das Ding reingesteckt und in dem Augenblick, wo ich gemerkt habe, dass da irgendwas in meiner Nase ist, sagt der Mann plötzlich, so geschafft. Und ich denke mir so, du hast ja noch gar nicht angefangen. Du hast es, also, du hättest mir das jetzt auf die Stirn reiben können. Die Wahrscheinlichkeit, dort ein Virus zu finden, ist ungefähr genauso groß wie
doch,
das, was er gerade gemacht hat.
Gibt doch diese Dinger, die nur vorne in der Nase rumgerieben werden.
Ja, aber die werden ja dann so nach oben hin, oder? Also, du kannst ja quasi senkrecht zum Gesicht.
Die sogenannten Popeltests.
Ja,
genau. Lieblingswort unserer Tochter.
Also der hat da nichts abgestrichen. Ich wette, da war kein einziges bisschen Feuchtigkeit an diesem Tupfer.
Nee, dann würde aber der Test sagen, dass er nicht funktioniert. Das kann auch nicht sein, eigentlich. Meine ich. Ich bin auch kein Testologe, aber Testikologe.
Testateur.
Es geht gleich schief.
Ja. Wir alle wissen,
oder? Teste diese Sprüche nicht weiter.
Also es gibt sehr unterschiedliche Arten von Tests. Ich glaube, den gibt es auch. Ich habe den
also
auch noch nicht mitgemacht.
Ich bin mir sehr sicher, dass meine Frau kam auch raus und hat gesagt, wie die überhaupt irgendjemanden finden wollen, mit dieser Art Abstrich zu machen, das ist witzlos. Und gut, ich weiß nicht, inwiefern dieser Kontrollstrich nur erscheint, wenn da wenigstens irgendeine Art von Sekret aufgenommen wurde.
Ich glaube, dafür ist der da. Aber ich habe auch so das Gefühl, dass diese Tests sehr unterschiedlich zuverlässig sind und sehr unterschiedlich eingesetzt werden, je nachdem, ob man Touristen verprellen will oder nicht. Also da ist ein Kern Wahrheit drin, auf jeden Fall.
Naja, es ging jetzt nicht darum, dass dieser Typ irgendwie den Auftrag bekommen hat von irgendeiner sinistren höheren Macht, möglichst viele negative Tests zu produzieren. Das ist ja auch nicht in deren Interesse, aber du hast so faktisch, so wie dieser Test gemacht wurde, gehe ich schwer davon aus, wenn man so den Drosten zuhört, der sagt, naja, eigentlich musst du das hinten machen, aber dann gibt es auch diese Untersuchung, wenn du dir frisch die Nase putzt und der ganze Rotz von hinten fliegt quasi nach vorne, du hast ein bisschen Feuchtigkeit in der Nase, du streichst das ab, dann kannst du auch relativ zuverlässig damit arbeiten. Und ich wurde nicht aufgefordert, mir die Nase zu putzen, ich habe mir die auch nicht geputzt, weil ich gedacht habe, der bohrt da sowieso hinten rein. Und dann hat der da vorne irgendwas gemacht, was ich habe das nicht mal gespürt, der hat nicht nennenswert irgendwas berührt. Und dann sagt er, ist fertig. Meine Frau hatte exakt den gleichen Eindruck. Und dann beginnst du, ich hatte einen Tag vorher so den Gedanken, so in dieser Menschenmasse an diesem Strand, wo ich dachte, irgendwie sind mir hier so ein bisschen zu viele Leute, die sind zwar alle irgendwie ein Stück weg. Und dann kam mir so dieser Gedanke, naja, die werden hier so engmaschig überwacht wie nirgends sonst, weil die müssen ja alle, jeden zweiten Tag einen Test machen. Zu Hause machen sie das nur, wenn sie zum Friseur wollen. Und in die U-Bahn und so kann jeder einsteigen, der Ewigkeiten keinen Test gemacht hat. Und dort sind alle Leute, die um mich rum sind Touristen und alle von denen müssen alle zwei Tage einen Test machen. Eigentlich bist du hier unter einer sehr gut überwachten Crowd sozusagen, von der du dir vielleicht sogar sicherer sein könntest, dass das gefunden werden würde. Na klar, da ist immer noch diese Unsicherheit am Anfang und so, aber trotzdem so generell irgendwie safer, als wenn ich bei mir in Frankfurt hier in den Wald gehe, ja, und irgendwelche anderen Leute mit mir hier da rumlaufen. Und diesen Gedanken habe ich dann direkt wieder verworfen, nachdem dieser Test gemacht wurde. Ich dachte so, wenn die alle so getestet wurden, dann kannst du es auch aus dem Fenster schmeißen. Ja.
Aber vielleicht kam dir das auch nur so vor, weil einfach in deiner Nase so viel Platz ist.
Heute werden keine Nasenscherze ausgelassen.
Nee, heute wird nichts ausgelassen. Ich habe einfach schon so hart einen Tee, dass ich jeden dummen Scherz hier mitnehme.
Naja, aber ansonsten, also 1000 Kilometer mit einem Elektroauto.
Was mich davon abhält, die Flasche nochmal aufzumachen.
Sehr gut.
Ich Cheers.
Das versaut übrigens meine nächste Kategorie komplett, aber gut.
Ja, nee, 1000 Kilometer mit dem Elektroauto, überhaupt kein Thema. Es waren wieder die Kinder, die Ladestopps massiv verlängert haben.
Genau, ich habe deinen Ladestopp bei ich glaube bei Facebook oder sowas verfolgt. Sehr gut, und habe dich gefeiert.
Innerlich. Ja, also ich kann wirklich absolut nicht klagen. Also auf dem Rückweg haben wir mit zwei Stops, genauso wie Better Route Planner das gesagt hat, haben wir das mit zwei Stops gemacht. Und auf dem Hinweg hätten wir es auch mit zwei Stops gemacht und ich wäre wahrscheinlich so mit 20% oder 18% oder sowas wäre ich ungefähr angekommen. Und dann hat plötzlich auf dem letzten Abschnitt mittendrin irgendwo, weiß ich nicht, ich hatte noch 60-70% oder sowas, oder war wahrscheinlich so 60, hat der Kleine fürchterlich angefangen zu schreien und sich nicht mehr beruhigt und dann mussten wir anhalten und sind einfach zu per durch das Kind gesteuert die nächste Ausfahrt rausgefahren, weil wir hätten einfach irgendwo anhalten wollen. Und es war halt irgendeine Ausfahrt und da stand dran, dass da ein Autohof ist. Und dann habe ich gedacht, na gut, Autohof ist okay, da gibt's auch eine Toilette und irgendwas, dann fahren wir da jetzt raus. Ist ein bisschen besser als so ein schäbiger Parkplatz, wo sonst gar nichts ist. Und dann war bei diesem Autohof auch ein McDonald's und da stand eine EWE-Go-Ladesäule auf dem Parkplatz. Und dann habe ich gedacht, na gut, wenn wir eh hier rumstehen jetzt und Kind betödeln müssen, dann habe ich dran gesteckt. Und genau. Wir waren dann am Ende so lange da, dass ich 100% im Akku hatte. Also wir haben da so lange gestanden.
Und das ist genau der Punkt. Wenn man jetzt einen Verbrenner gehabt hätte, dann hätte man jetzt an dem Autohof angehalten, wäre da aufs Klo gegangen, hätte sein Kind beruhigt, hätte aber im Leben nicht getankt, wenn der Tank nicht leer gewesen wäre. Ja, nehmen wir an, der Tank wäre bei 40% gewesen, man hätte niemals getankt, kann mir keiner erzählen. Ja, und dann wäre man weitergefahren und hätte zwei Stunden später tanken müssen. Und das habt ihr euch gespart. Ja, also es ist einfach dieses Bullshit-Argument, dass man irgendwie häufiger anhalten muss wegen des wegen des Ladens. Das ist einfach, ja, in gewissen Fällen ja, in anderen dann aber auch wieder nicht. Gell? Das ist so, man nutzt dann ja halt die Gelegenheiten, wenn sie da sind. Und das macht man aber halt nicht, wenn man Verbrenner fährt. So.
Das hab ich tatsächlich jetzt am Schluss in, ja genau, einmal zwischendurch wollten wir Kaminholz holen, weil wir, weil wir da so einen lustigen Inferno-Ofen auf der Terrasse hatten, den wir dann auch mal benutzen gesehen, wollten.
Ja. So einen eierförmigen, so einen
mexikanischen Terrassenofen aus Terrakotta irgendwie. Und da kann man ganz schön Inferno drin machen und sich da ein bisschen wärmen abends, weil es doch noch sehr frisch wird da an der See.
Der sah aus wie aus Plastik. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass man daran Feuer machen soll.
Nee, der ist aus Terrakotta und der wird dann sehr, sehr heiß außen. Und ja, es raucht ganz fürchterlich. Ja, das wollte ich holen und dann hatte ich einen Obi entdeckt. Und dann bin ich da hingefahren und auf dem Weg zu dem Obi sehe ich, dass neben dem Obi ein McDonald's ist und auch dieser McDonald's eine EWE-Go-Ladesäule hat. Im Norden sind die McDonald's schon sehr viel besser ausgestattet als hier im Rhein-Main-Gebiet, weil ich hatte das Gefühl, jeder McDonald's, den ich gesehen hatte, hatte eine Ladesäule. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann parke ich halt nicht beim Obi auf dem Parkplatz, sondern dann parke ich einfach in dem Gewerbegebiet direkt auf dem nächsten Ding, nämlich beim McDonald's, schließe das Ding an und gehe in den Obi. Und zack, kam ich raus, hatte ich irgendwie wieder, keine Ahnung, war nur eine 50-kW-Säule, hatte ich vielleicht irgendwie so 12% mehr oder so. Aber scheißegal, wenn er steht, er lädt er, ja, so heißt es ja. Und das hat er dann auch wieder gemacht. Und dann war das auch wieder bei der Gelegenheit. Und am Schluss, letzter Tag, waren wir in Wilhelmshaven. Und da haben sie am Südstrand, haben sie unten so einen Parkplatz hinterm Deich, wo du parken kannst mit Parkticket. Und dann haben sie oben auf dem Deich nochmal eine so eine kleine Parkbucht. Das sind 4 Elektroladeplätze und 2 Behindertenparkplätze. Und während des Ladens ist das kostenlos. Und die Behindertenparkplätze sind auch kostenlos, aber das Verbrenner und Normalvolk muss unten stehen und Geld bezahlen. Und dann parkst du da oben auf dem Deich mit Blick aufs Meer und lädst dein Auto und parkst kostenlos und denkst dir, so könnte das immer sein. Und gehst direkt an den Strand. Das war ganz fantastisch. Ja, ist natürlich nicht gut. Überall so, ist nicht immer so, aber in dem Fall war es wirklich so, ich komme hier ein bisschen so vor wie Autofahrer erster Klasse, der hier den bevorzugten Parkplatz bekommt. Das war irgendwie ganz, ganz schick. Da war auch eine Fahrradreparaturstation, was es jetzt hier in Frankfurt auch manchmal gibt, war direkt noch nebendran und dann noch E-Bike-Ladestationen, wo du so wie so ein Schließfach hast und in dem Schließfach drin sind dann so Stecker und du bezahlst dann irgendwie was mit so Münzen, tust deinen E-Bike-Akku in das Schließfach, steckst den Stecker dran und schließt das Schließfach zu, damit dir keiner deinen Akku klaut, dann gehst du an den Strand und wenn du wieder zurückkommst, dann ist dein E-Bike-Akku voll und dann kannst du wieder heimfahren. Ja. Das hatten sie da auch noch. Also alles sehr schick, sehr modern.
Cool.
Ja, und da das unser letzter Tag war, war das dann, war dann nur AC-Säulen, aber ist ja auch okay. Waren wir dann da am Strand eine Weile und die haben wir dann benutzt, um den Akku so richtig voll zu kriegen für die Autobahn.
Hast du auch diese ADAC E-Charge-Geschichte?
Ja, natürlich.
Weil ich habe da so eine E-Mail bekommen von denen, dass es jetzt teurer wird. Oh, aber in meiner voll erheblich, wo ich sagen muss, also es ist schon also sehr krass, irgendwie von 29 auf 38 Cent. Also das ist eine Teuerung, das ist, finde ich, ein bisschen jenseits von allem. Aber egal. Das wird aber in meiner App nicht angezeigt. Also in meiner App steht immer noch 29 Cent, aber angeblich ist ab 6.6.
Ist 6.7.
Okay, dann habe ich es falsch in Erinnerung.
Das dürfte der Grund sein. Ich habe jetzt auch mich sehr gefreut, dass ich diese Langstreckenreise noch auf die alten Preise machen konnte. Man wird, also es ist im Moment ein großer Shitstorm in Richtung ENBW unterwegs.
Glaube ich, weil das finde ich heftig. Also, ist ja jenseits von allem, oder? Wo gibt es denn solche Teuerungen?
Das vor allem für das AC-Laden verstehe ich es nicht so richtig. Dass sie bei den Hyperchargern DC, da ist ja noch krasser. Da weiß ich gar nicht, wo sie da jetzt landen. 49 oder 54 Cent oder irgend sowas. Da ist es wirklich schon sehr teuer, aber da kann ich es irgendwie noch verstehen, weil DC-Laden, das sind halt wirklich sehr, sehr teure Geräte und die Stromanschlüsse, die da gelegt werden müssen, sind sehr teuer und das.
Von 39 auf 48 ist da. Das ist prozentual weniger. Also bei AC ist es noch schlimmer. Ja.
Okay. Also, wie auch immer, jedenfalls, dass sie nicht kostendeckend waren mit den Preisen, das mag sein. Und das glaube ich sogar. Mhm. und dass sie das da erhöhen mussten, aber dass sie es auch für AC machen und so massiv machen, wo sie halt da in der Stadt irgendwo so kleine Dinger hinhängen, die irgendwie ein paar hundert Euro kosten und an normalen 11 kW Anschluss in der Stadt einfach so irgendwie was da im Boden hängt. Also vielleicht vereinfache ich da jetzt auch unzulässig, aber das ist halt nicht zu vergleichen mit den Investitionskosten, die du in so eine DC-Säule reinballerst und die du dann wahrscheinlich auch noch irgendwie teuer da auf so einen Rasthof, was da für Mieten aufgerufen werden, will ich gar nicht wissen. Das ist sicherlich alles sehr teuer, diesen Ausbau zu machen und demzufolge müssen sie da ja irgendwie ja Geld verdienen. Aber ja, ist gerade ja, ein bisschen Shitstorm unterwegs.
Gab es da schon irgendwelche Reaktionen auf diesen Shitstorm oder?
Ja, so Erklärungsblabla und wir haben ja so lange die Preise nicht erhöht und bla bla, was dann auch nicht ganz stimmt, weil sie schon irgendwie an ihren Preisen hin und wieder mal geschraubt haben, halt nicht an den Kernpreisen, aber an so ein paar anderen. Ja, es sieht nicht so aus, als ob sie zurückrudern.
Okay, schade. Weil ja. Also das finde ich schon heftig. Also ist jetzt, also für mich ist jetzt wurscht, weil ich meistens vom eigenen Dach lade, aber also wenn man jetzt irgendwie mit diesen Zahlen irgendwie gerechnet hat, dann ist halt jede Rechnung hinfällig. Also weil das ist ja, ist jetzt keine Verdopplung, aber es ist ja massiv. Also von 29 ja. auf 38, ist ja absurd eigentlich.
Ja, das stimmt schon. Also gerade so, ja, das Argument ist dann immer, ja, die Leute laden ja da bei den Geräten nur, wenn sie auf der Fernstrecke sind. Das ist ja für viele Leute sozusagen die Ausnahme ein-, zweimal im Jahr, wenn der Urlaub ist oder so. Aber ja, erstens,
manche Leute halt auch so, nicht, für dich zum Beispiel.
Ja, genau. Für manche Leute auch nicht, weil es gibt halt Leute, deren bei denen gehört Fernstrecke fahren irgendwie zum Alltag, weil sie, was weiß ich, Fernpendler sind oder sonst irgendwas.
Ja, oder weil Leben, sie, wie du, eben kein eigenes, kein Eigenheim haben und sich aber gedacht haben, ja, scheiß drauf, ist eh egal, weil wenn ich im Eigenheim einen vernünftigen Strom, also Naturstrom, bezahle, dann zahle ich genauso viel wie hier über den Tarif. Aber ist halt jetzt nicht mehr so, gell? Also jetzt ist halt im Eigenheim Laden, auch wenn ich den Strom kaufe, ist halt billiger als diese so und so viel Cent. 38 ja. Cent.
Genau.
Stimmt halt jetzt leider nicht mehr.
Ja, ja, ich bin auch schon so ein bisschen bei Marktsondierung. Also es gibt noch so ein paar Tarife von so Stadtwerken, mit denen man noch so in die Größenordnung 29 Cent kommt. Mhm. Und bei manchen von denen ist, muss man gucken, es gibt manche so mit Mindestumsatz, so mehr oder weniger. Also die haben eine Grundgebühr, die aber irgendwie angerechnet wird auf die ersten Kilowattstunden. Also im Endeffekt, wenn du es verbrauchst, ist es dann auch egal.
Ist egal.
Und das kriege ich ja hin, weil ich habe ja einen gewissen Grundumsatz jeden Monat, um den ich sowieso nicht drum herum komme. Das Auto steht ja nicht rum. Und ja, insofern, ich werde jetzt einfach wieder, ich habe eh schon 6 Ladekarten oder sowas. Im Moment tangiert es mich noch nicht so richtig, weil ich mir noch zu helfen weiß. Vielleicht wird es dazu führen, dass da noch 1, 2 hinzukommen und 1, 2 dann irgendwie zu Hause bleiben, weil ich sie nicht mehr benutze, weil sie zu teuer geworden sind. Das war aber in dem Elektroautomarkt schon immer so. Also Maingau war eine Zeit lang so der totale Liebling der Elektroautoszene, weil die am Anfang mit absoluten Dumpingpreisen, da waren irgendwie so 2 Cent und 5 Cent die Kilowattstunde oder so, waren da irgendwie im Umlauf oder ich weiß die genauen Zahlen nicht mehr. Das war von Anfang an klar, dass das so Lockangebote sind, um Kundenstamm aufzubauen. Und dann hat man irgendwann die Preise da angepasst. Und ja, dann gibt's natürlich so die Schnorrer, die die ganze Zeit irgendwie nur ihr Elektroautostrom nur beim Kaufland und beim Aldi beziehen. Da willst du dann mal beim Aldi irgendwie einkaufen und laden und als ehrlicher Aldi-Kunde wirklich da einkaufen und dann sitzen die Leute da in ihren Autos und daddeln irgendwas auf dem Handy und du hast das Gefühl, der war nicht einkaufen und der geht auch nicht mehr einkaufen. Und wenn er einkaufen war, hat er ein Kaugummi gekauft, damit er am Ende irgendwie mit einem Kassenzettel winken und sagen kann, ich habe es gekauft. Ja, du sollst dann aber auch wegfahren, wenn du fertig bist und nicht noch so lange sitzen bleiben, bis dein Auto voll ist. Darum, das ist nicht die Idee von dieser Ladesäule. Aber gut, solche Schnorrer gibt's, wird's immer geben und dem muss man dann halt eine Beule ins Ohr, hab ich nicht gesagt.
Jedenfalls... Oh Gott, diese Folge.
Ja, kein Aufruf zur Gewalt. Aber manchmal möchte man so ein bisschen. Ja, aber ich erlebe dann auch immer wieder ganz nette Sachen. Also jetzt zum Beispiel bei der EWE-Säule am McDonald's, was ich vorhin erzählt habe, wo wir zwangsgestoppt wurden von unserem Sohn. Da kam ich dann ran und da stand ein E-Tron, Audi E-Tron, und hat geladen. Da saß der Typ drin und hat auf seinem Handy irgendwas geklickt und ja, der e-tron hat seine seinen Ladeport
und den weggeschickt.
Nee, musste ich nicht. Der hat, also es waren zwei, da sind zwei Kabel dran und zwei Parkplätze. Aber der e-tron hat seinen Ladeport links vorne und er hat sich so ein bisschen, ich würde mal vorsichtig sagen, ungeschickt, aber er war halt auch der Einzige zu dem Zeitpunkt hingestellt und er war ja auch im Auto, war ja kein Problem. Und meiner hat den Ladeport auf der anderen Seite und hinten. Und ich hatte dann halt nur noch die Möglichkeit, rückwärts in den einen Port reinzufahren. Aber ich hätte am liebsten halt, wenn ich so drauf gucke, wenn ich rückwärts ranfahre, würde ich halt am liebsten den rechten Parkplatz nehmen, damit das mit dem Kabel gut geht. Ich konnte aber nur den linken nehmen. Und weil er aber das linke Kabel genommen hatte, musste ich dann auf dem linken Parkplatz stehen, das rechte Kabel nehmen und versuchen, es übers Auto zu ziehen. Und dazu war das Kabel halt einfach nicht lang genug. Und jetzt hätte ich die Möglichkeit gehabt, sozusagen nochmal umzuparken und extrem dicht an ihn ranzukrabbeln. Dann hätte das mit dem Kabel vielleicht gereicht, aber dann hätte er seine Fahrertür nicht mehr aufgekriegt und ich meine Beifahrertür auch nicht mehr. Nee, meine Fahrertür in dem Fall. Wären wir beide nicht mehr aus dem Auto gekommen. Und als er gesehen hat, dass ich das Problem habe, hat er dann gesagt, kein Thema, ich fahr weg. So. Und dann habe ich gedacht, du musst ja nicht wegfahren, wir können ja auch irgendwie tauschen oder irgendwie Dings. Und dann, ich habe 92%, ist eh viel zu viel. Und dann ist er abgehauen. Also sind dann auch Leute, die total nett sind. Und ich war auch mal beim Kaufland gewesen und ich habe tatsächlich eingekauft. Und da war auch so ein ich habe mich dann an AC gesteckt, weil auf der anderen Säule war der DC-Lader kaputt. Der hat irgendwie mein Auto nicht erkannt oder war irgendwie gestört. Und ja, als ich dann wiederkam, hat dann irgendwie der Typ auch gesagt, ach du, da drüben geht der DC nicht? Ja, hättest du doch was gesagt, ich habe schon viel mehr, als ich brauche und so, dann hätte ich doch abgemacht, dann hättest du hier hingekonnt und so. Also da ist auch so ein bisschen Kameradschaft in der Community, ist teilweise da.
Okay.
Teilweise aber halt auch nicht. Manchmal hast du dann so jetzt auf der Bergerstraße zum Beispiel habe ich neulich einen Porsche Taycan gesehen, der parkt halt an der Ladesäule, hat aber kein Kabel drinstecken. Ja, und in dem Fall ist die so beschildert, dass es dann heißt, nur für Elektrofahrzeuge. Da steht dann.
Weil der kriegt ja nicht mal eine Strafe. Also normalerweise kriegt man dann ja, wenn man irgendwo angekoppelt ist und nicht mehr lädt, kriegt man dann irgendwie so Strafzahlungen vom System auferlegt. Gell? Aber wenn du halt gar nicht angeknuppelt bist, dann parkst du halt einfach widerrechtlich, egal ob du ein Elektroauto hast oder nicht.
Ja, nee, genau das ist eben nicht der Fall. Teilweise ist es so beschildert, dass da steht, nur für Elektrofahrzeuge. Oder und dann
ist es ja ein Elektroauto parken. Ja.
Richtig, ja.
Boah, das ist halt arschig. Und das ist natürlich
eine super Arschnummer, dann sozusagen dann
dieses halt Privileg. Nur zum Laden.
Ja, das gibt es. Es gibt auch die Beschilderung, wo dann steht, nur für Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs. Dann wäre es vielleicht sogar rechtens für die Stadt, dich da abzuschleppen. Oder zumindest ein Knöllchen dran zu hängen oder beides. Aber manchmal ist es halt auch so dumm beschildert, dass dann halt sozusagen nur das verfügen über ein E-Kennzeichen, also da reicht dann auch so ein dämlicher Plug-in-Hybrid, der dann da steht und nicht mal angesteckt ist. Und dann am besten noch eine Säule, die auch DC hat, oder das ist dann immer das Geilste, wenn die Leute, es gibt manche so Plug-in-Hybriden, die einen DC-Anschluss haben, und dann aber so ein Akku, wo du den DC-Anschluss reinsteckst und dann hustet das Ding einmal, dann ist der voll. Und dann aber das Ding reinstecken und weggehen und du denkst dir so, Alter, warum musst du dieses 50 kW Kabel für dich beanspruchen? Dein Auto ist dann damit nach 3 Minuten voll. Warum bist du dann nicht nach 3 Minuten weggefahren? Warum bist du weggegangen? Und jetzt haben andere Leute, die es wirklich bräuchten, dieses Kabel, da könnte ich immer, ja. Naja, darauf wollte ich eigentlich gar nicht hinaus. Also es hat sehr gut funktioniert und am Ende waren es die Kinder, die, wie gesagt, die Ladestopps entweder erzwungen oder verlängert haben.
Ja, das ist doch gut.
Und dann, also kann ich wirklich sagen, es ist problemlos familientauglich. Ich habe eher ein Problem irgendwie, wie fährt man 5,5 Stunden mit einem Einjährigen und einer Vierjährigen, ohne dass die das Auto abreißen wollen. Oder halt nicht mehr zu beruhigen,
erinnern,
schreiend
als
sind.
Als wir nach Polen gefahren sind, der Lucius, wie alt war der da? Das war, ich glaube, im ersten Jahr. Der mochte überhaupt nicht Auto fahren und man konnte eigentlich immer nur so höchstens 1,5 Stunden fahren und dann hat er geschrien wie am Spieß und dann musste er dauernd bespaßt werden und wir haben ja damals, sind wir ein bisschen Harz gefahren und da haben wir dann irgendwie 3 Tage übernachtet und dann sind wir nochmal weitergefahren, haben nochmal übernachtet und dann sind wir erst in Polen, also in Polen, ja, also gerade so hinter der polnischen Grenze, da Swinemünde oder so, und zurück ähnlich, ja, also so mit mehreren Übernachtungsstops, weil länger als 2 Stunden Fahrt eigentlich nicht möglich waren. Also das ist so ein Segen, wenn man Kinder hat, die sofort einschlafen, wenn man Auto fährt. Das gibt's ja auch, aber der Lutz hat er nicht dazugehört, leider.
Ja, ist bei unserem auch so. Also wenn er schläft, dann geht's, aber wenn er dann wach wird und in so einem Zustand von eigentlich ist er müde, aber er mag jetzt das Fahren nicht, weil in diesem Zustand kann er das Fahren nicht ertragen und das hält ihn dann wiederum davon ab, nochmal einzuschlafen und dann steigert er sich auch in so ein Dauergeschrei rein. Und genau das war auch der Fall, der uns da in diesen Autohof gespült hat. Und deshalb sind wir jetzt beide Fahrten durch die Nacht gefahren, aber das geht halt unfassbar auf das. Du kannst ja nicht vorschlafen. Früher hätte man gesagt, naja, wir fahren in der Nacht, dann schlafen wir halt vor. Ja, mit zwei Kindern schläfst du nicht vor, weil das geht halt nicht. Und auf dem Hinweg haben wir es dann so gemacht, dass wir mit den Kindern um 20.30 Uhr ins Bett gegangen sind und dann um 0 Uhr wieder aufgestanden sind und dann losgefahren sind. Das reicht aber nicht, weil Sonnenaufgang ist halt um 4.18 Uhr und dann kommt die Sonne raus und scheint dir ins Auto und dann werden die Kinder wach und du bist aber noch nicht da. Und das hat also nicht so richtig funktioniert. Und auf dem Rückweg haben wir es dann jetzt so gemacht, dass wir versucht haben, die Kids tagsüber in Wilhelmshaven dann noch kaputt zu spielen. Auf dem Spielplatz und so richtig mit Action und im Wasser und keine Ahnung und nochmal Spielplatz und rumrennen und alles machen, das irgendwie Party ist. Und dann so gegen 19:30 oder so langsam ins Auto einsteigen, losfahren. Und dann waren die beide aber irgendwie noch so aufgedreht, dass sie Ewigkeiten nicht eingepennt sind. Und und dann sind sie irgendwann eingeschlafen und angekommen sind wir hier, so ich glaube mit Ausladen war ich irgendwie so um 2 Uhr dann irgendwann mal in der Wohnung. Und da bist du dann aber durch, weil also am Tag dann auch irgendwie morgens um 6 aufgestanden und da geht dann bis 2 Uhr nachts mit der ganzen 5 Stunden Fahrt. Da bist du am nächsten Arbeitstag dann auch nicht so richtig da. Naja.
Ja, bevor wir jetzt auch am nächsten Arbeitstag alle nicht richtig da sind, wir müssen hier irgendwie mal zum Ende finden. Nee, ich schreien zwei Kinder. Nee, wir machen jetzt kein nichts mehr. Erzählst du uns noch, was wir nächste Woche schauen? Sorry, ich muss jetzt hier raus.
Alles klar.
Okay.
Also, ja.
Ja, nee, ist in Ordnung. Dann sagt ihr uns, was wir nächste Woche schauen. Wir schauen diesen Wolfsfilm. Jetzt habe ich seinen Namen so spontan gar nicht verraten. Was, das Heulen Wolfsfilm? Des Wolfs oder so. Dieser U-Boot-Film auf Netflix mit Omar Sy.
Ah, mit Omar Sy.
Wer ist der andere? Weiß nicht, Mathieu irgendwas. Genau, das Heulen des Wolfs. Nachdem Stefan letzte Woche U-Boot-Filme besprochen hat,
komplettieren wir das Trio.
Machen wir weiter mit U-Boot-Filmen.
Sehr schön.
Genau. Gut. Und damit schließen wir dann diese Akte jetzt einfach schnell, sang- und klanglos, damit der Stefan zu seinen Kindern kommt und bedanken uns fürs Zuhören. Und ich repariere den Server dann, damit ihr alle diese Folge hören könnt. Macht's gut. Bis nächste Woche.
Das hoffen wir alle.
Tschüss.
Tschüss.